Hi, Micha hier vom GameStar Podcast. Bevor es gleich losgeht, muss ich euch schnell was erzählen. Und zwar sehe ich auf YouTube und sowas schon seit Monaten Werbung von Löwenanteil, einem Anbieter von hochwertigen Biomahlzeiten in Gläsern. Und ich dachte mir die ganze Zeit schon, hey, das schaut gut aus, das muss ich mal ausprobieren. Ich bin nur nicht dazu gekommen. Doch dann flattert plötzlich eine E-Mail von Löwenanteil in unser Postfach und sie sagen, hey, wir würden gern euren Podcast sponsern. Und ich so, ja, also ich meine, ich akzeptiere die schwere Bürde, mich durch euer Angebot zu probieren und davon zu berichten. Und tatsächlich finde ich es richtig gut. In so einem Glas steckt viel drin, es reicht locker für zwei Mahlzeiten. Einfach 3 Minuten in einem Topf oder der Mikrowelle warm machen, dann noch eine Beilage wie Reis oder Nudeln dazu und schon habe ich ein entspanntes Mittag- oder Abendessen, das auch noch gut schmeckt, satt macht und gesund ist. Mein Favorit bisher ist das Chipotle-Chili mit Bio-Rindfleisch. Es gibt aber auch tolle vegane Gerichte, die ich mit meiner Lebensgefährtin teilen kann, die Vegetarierin ist. Und da haben wir zum Beispiel schon das vegane Gulasch probiert oder das Erdnusscurry mit veganem Hühnchen. Wenn ihr Löwenanteil mal selbst ausprobieren und dabei auch noch Geld sparen wollt, dann geht zwischen dem 24. und dem 28. Februar 2025 auf löwenanteil.com und nutzt den Code GAMESTAR für 20% Rabatt auf eure Bestellung. Wenn ihr erst nach dem 28. zuhört, kein Problem, der Code gibt euch dann immer noch 10% Rabatt. Also schaut euch das mal an auf löwenanteil.com. Alle Infos und den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Talk.
So, you've got a business, but what about a brand? The difference? More of you. Wix gives you the freedom to create your website, own your brand and do it on your own. Exactly how you envisioned it. Experience limitless customization. Boost your creativity and efficiency with AI tools for every part of your business journey. Scale up with built-in SEO, e-com, and scheduling features. Put more of you in your business. Go to Wix.com and do it all yourself.
Willkommen im neuen Jahr 2025, heute am 1. Januar. Moment, lass mich kurz nach. Oh, ups, es ist gar nicht der 1. Januar, es ist auch nicht der 2., 3., 4., 5., 6. Es ist schon der 26. Februar, zumindest der Tag, an dem wir das hier aufnehmen. Ups, da sind wir wohl etwas spät dran mit dem Sorgenkinder-Ausblick auf die Spiele der ersten Jahreshälfte 2025. An dieser Stelle Entschuldigung von unserer Seite aus, denn das war einfach ein bisschen, wir sind da logistisch ein bisschen durcheinander gekommen und wir haben jetzt aber festgestellt, wir haben trotzdem noch genug Titel gefunden bis zum Sommer hin, die wir uns anschauen können, die wir auch noch nicht besprochen haben. Ist ja auch immer ein bisschen eine Herausforderung dieses Formats und deshalb werden wir das jetzt in den nächsten 60, 90 Minuten, wie auch immer, wie lange wir dafür mal wieder brauchen, machen. Und natürlich ist mein Kollege Michael Graf wieder mit dabei und hat jede Menge Informationen zu diesen 5 Titeln, die wir uns hier rausgesucht haben, mitgebracht. Hallo Micha.
Besorgte Grüße. Hallo. Ja, die Leute haben sich schon Sorgen um uns gemacht, wahrscheinlich, weil es diesmal so lange gedauert hat. Aber das ist jetzt so eine Metaebene für das Format. Nicht nur wir machen uns Sorgen, sondern ihr müsst euch auch Sorgen machen um uns.
Das Schöne ist ein bisschen, wir sprechen ja auch oft über Titel, die sich dann sowieso noch verschieben und irgendwann gleicht sich das dann alles wieder so ein bisschen aus. Wir fangen gleich mit einem Spiel an, von dem wir eigentlich schon dachten, dass es vielleicht schon da wäre oder zumindest in seiner Early Access Form spielbar wäre, aber wir gucken mal in den Steam Store und sehen, nein, ist noch nicht da. Das Spiel heißt Titan Quest 2, soll demnächst wohl in den Early Access gehen, aber es gibt immer noch keinen genauen Termin. Und das allein ist vielleicht schon ein bisschen ein Grund zur Sorge, oder?
Ja. Naja, Stand jetzt sagen sie immer noch, es startet im Winter 2024, 2025. Das war auch immer das, was sie gesagt haben. Und der Winter endet kalendarisch erst am 20. März. Also ein bisschen Zeit haben sie noch, würde ich sagen. Die Sorge ist aber tatsächlich da, ne? Also einerseits, weil wir letztes Jahr auch schon die Designer bei uns zu Gast hatten, die den Eindruck gemacht haben, hey, es ginge schneller, ne? Und sie seien da schon weiter und es sei jetzt gar nicht mehr so lange hin bis zum Early Access. Das ist jetzt auch schon wieder 2 Monate her, ja. Und da drauf kommen halt noch verschiedene andere Dinge, die jetzt in der Zeit passiert sind. Es ist ja eine Beta-Version geleakt von dem Spiel, war dann auch schon spielbar im Internet, wurde dort fleißig geteilt, auch wenn die sehr unfertig war. Das war nur eine interne Version und sowas ist immer natürlich ärgerlich für ein Team und für ein Spiel, wenn es da so eine Sicherheitslücke gibt. Ich nehme an, das mussten sie dann auch erstmal reparieren und dafür sorgen, dass es nicht mehr spielbar ist und so weiter. Also ja, unglückliche Vorkommnisse. Grundsätzlich muss ich aber auch sagen, ich freue mich da immer noch drauf, auch wenn es eine riskante Fortsetzung ist. Titan Quest 1 ist ja 2006 erschienen und das habe ich damals für die GameStar getestet. Da war ich auch noch 19 Jahre jünger damals und Fortsetzungen nach so langer Zeit sind immer riskant, ne? Weil du einfach nicht weißt, wie viele Leute warten da überhaupt noch drauf. Ist das noch eine Marke, die jemanden interessiert? Klar hat THQ Nordic in der Zwischenzeit mal diese Anniversary Edition gemacht und dann auch 3 neue Add-ons rausgebracht für das Spiel. Also es ist einiges passiert im Lande Titan Quest in der Zeit dazwischen. Aber trotzdem, wenn man dann auch so in Suchvolumen reinguckt, ne, wir haben ja so Tools, mit denen man so Google-Suchvolumen messen kann, dann liegt Titan Quest 2 aktuell bei weltweit 240.000 englischen Suchanfragen pro Monat. Das ist jetzt nicht nix, ne? Aber wenn man das vergleicht mit einem Diablo, das bei 4 bis 5 Millionen Suchanfragen liegt, mit einem Path of Exile 2, das zum Early Access Release bei 16 Millionen Suchanfragen lag, ne? Also da richtig hochgeschossen ist, was das Interesse angeht, da backt Titan Quest 2 jetzt eher noch kleinere Brötchen, was so die Aufmerksamkeit angeht, würde ich mal sagen.
Aber von dem, was wir bislang gesehen haben, wir hatten ja auch letztes Jahr schon mal ein Vorschauvideo, was sagst du denn zur Qualität und zur Ausrichtung?
Ich habe das ja sogar auch schon gespielt, ne? Also okay. Grundsätzlich, das fühlt sich gut an, es spielt sich gut als Hack and Slay, jetzt nicht wahnsinnig besonders, also ist nicht so, dass du dich da dran setzt, gab ja auch eine Gamescom-Demo, die spielbar war, ne? Dass du dich da dran setzt und dann sagst, boah, sowas habe ich noch nie gespielt, aber es ist absolut solide und Titan Quest 2 hat auch immer noch was beizutragen, finde ich, zu diesem Kanon des Action-Rollenspiel-Genres. Alleine schon durch das Setting. Es ist ja dieses mythologische Setting mit irgendwie dem, im ersten Teil, dem alten Griechenland, in dem man da unterwegs war, mit Götter und Fabelwesen und alles, was dazugehört. Sie haben eine handgebaute Open World und ja, ich weiß, eine Open World kann bei einem Hack'n'Slay auch durchaus Nachteile haben, was irgendwie lange Laufwege angeht oder Monster-Respawns, die nervig sind, weil sie vor deiner Nase aufploppen oder irgendwie Trash-Mobs überall, wie die Schniepelgnome in Sacred, die dann die ganze Welt vollmüllen und du musst dich aber durchkämpfen und es macht wenig Spaß dann. Aber grundsätzlich, was sie bisher davon gezeigt haben, was man auch auf Bildern gesehen hat von dieser Open World, sieht sehr schick aus. Weil sie halt nicht einfach platte, leere, weite Fläche sein soll, wie es leider auch in dem Diablo 4 zum Teil ist, sondern halt eine Welt, durch die man sich gerne bewegt und die halt auch Sehenswürdigkeiten hat, Tempel und so weiter. Und deswegen finde ich, das könnte schon was Besonderes sein, alleine vom Spielprinzip und vom Gameplay her. Es übernimmt ja auch wieder aus Titan Quest 1 diese Idee der Meisterschaften, also dass man in seinem Charakter 2 Klassen quasi miteinander mischen kann. So, ich spiele jetzt einen Bogenschützen und Feuermagier oder einen Nahkämpfer, einen Eismagier und mixe das zusammen. Grim Dawn hatte das beispielsweise auch. Also auch da viele Sachen, mit denen man experimentieren kann, was so die eigene Heldenbild angeht. Was aber wirklich besonders ist an dem Spiel ist, wie es aus der Zeit gefallen ist, auf eine angenehme Art und Weise, glaube ich. Wenn man heute so in der Welt der Shared World Service Games unterwegs ist oder unterwegs sein muss, leider auch oft im Action-Rollenspiel-Genre, ist Titan Quest 2 ein Spiel, bei dem sie sagen, nö, da machen wir nicht mit. Wir sind Story-fokussiert. Es gibt auch kleine Story-Nebenquests, die wir in der Welt verteilen, die ihr beim Erkunden dann finden könnt. Es gibt kein Always-On, ihr müsst nicht immer im Internet sein. Es gibt keinen, weiß ich nicht, Pay-to-Win, keine Erfahrungsbooster. Es gibt keine Mikrotransaktionen, kein In-Game-Store, keine Lootboxen. Und es gibt keinen Fokus auf ein Endgame. Sondern sie wollen eine coole Story-Kampagne erzählen und inszenieren. Es gibt zwar eine Endgame-Mechanik, dass man durch Rituale die Weltstufe erhöhen kann, dann werden halt die Monster stärker und dann findet man auch bessere Beute. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, okay, weißt du was, die Story-Kampagne, die fiktive Zahl 40 Stunden, die du da reinbutterst, das ist das Tutorial, das ist der Prolog, das ist eigentlich die Pflichtaufgabe, danach wird's erst cool. Sie sagen, es ist umgekehrt, diese Story-Kampagne ist das für uns Wichtige, dass danach finden wir nicht so wichtig für das Spiel, das wir machen. Und es soll dann tatsächlich auch nach dem Early Access, der dann die wirkliche Sorge ist, zu der wir gleich kommen, nach dem Early Access, falls es erfolgreich sein sollte, ganz klassisch fortgesetzt werden mit Add-ons, Fritz. Also wie früher Add-ons mit so neuen Welten und neuen Story-Kapiteln und solche verrückte Sachen.
Also zurück in die 90er quasi.
Ja, genau. Ja.
Wobei es ja insgesamt ein bisschen den Trend gibt, wieder hin zu ein bisschen eher klassischeren Add-ons, weil sich auch gezeigt hat, dass das funktionieren kann, wenn sie sich wertig genug anfühlen. Also das fände ich jetzt gar nicht mal so verkehrt. Definitiv. Ob das in einem Bereich funktioniert, der sehr Live-Service geprägt ist inzwischen, Und vor allem auch sehr Endgame geprägt inzwischen. Also das, worüber ja fast nur noch in diesem Genre gesprochen wird, ist ja Endgame, 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 Endgame. Als sei das alles. Ich finde das persönlich ehrlich gesagt furchtbar, weil das diese ersten Stunden in einem Spiel zu sehr vernachlässigt. Und ganz ehrlich, ich spiele eh nur die Kampagne einmal durch. Also Endgame könnte mir nicht egaler sein. Von daher finde ich das super spannend, dass sie, was sie da machen. Da muss aber natürlich diese Kampagne auch cool und spannend und ja, auch wirklich was bieten, wo ich dann sage, das ist tatsächlich auch mehr Erlebnis, als ich bei den anderen Spielen dieser Art bis dahin vielleicht bekomme, weil sie es mit irgendwas ausgleichen können.
Ja.
Du hast aber gerade gesagt, dass der eigentliche Sorgenpunkt der Early Access ist. Warum?
Ja, der Early Access, der ja dann starten wird bis zum Ende des Winters, wird sehr überschaubar. Erstmal, das ist eigentlich der Prolog, der Story-Prolog, ne, sozusagen der Einstieg ins Spiel plus das erste Story-Kapitel plus drei Meisterschaften, also drei Teilklassen. Ich glaube, Nahkampf, Feuermagie, Frostmagie. Und das war's auch erstmal. Die Maximalstufe im Early Access wird wohl um die Stufe 20 sein. Die Maximalstufe im fertigen Spiel soll dann 50 oder 60 sein. Also du kriegst erstmal nur ein kleines Teil von dem Ding. Und wenn man das jetzt vergleicht mit einem Path of Exile 2, wo man schon in den Early Access reingehen kann und wird erschlagen von Möglichkeiten und auch einem Endgame, ja, das ja da schon drinsteckt, in dem du Dutzende Stunden jetzt schon verbringen kannst, auch wenn es noch längst nicht fertig ist und auch die Story-Kampagne von Path of Exile 2 natürlich im Early Access noch nicht komplett spielbar ist. Aber du wirst bei Titan Quest 2 ein sehr viel kleineres Paket bekommen. Und auch wenn ich bei dir bin, ich finde es total cool, dass sie das Spiel mit so einem Story-Fokus entwickeln, weil ich finde, auch ein Action-Rollenspiel kann eine coole Story-Kampagne haben. Ne? Also kann cool inszeniert sein und könnte auch eine spannende Geschichte erzählen oder interessante Charaktere haben. Aber erstens, das müssen sie erstmal beweisen. Und zweitens, bei Path of Exile 2 sieht man ja gerade, am Ende reden die Leute trotzdem über das Endgame. Ist halt das beherrschende Thema. Und meine Angst oder meine Sorge ist dann tatsächlich, dass ein Titan Quest 2 auch in diesem kleinen Nukleus, der da erstmal rauskommt zum Early Access, wird einfach kein großes Gesprächsthema sein unter Leuten, die so Action-Rollenspiele lieben. Also es wird nicht sicherlich ankommen, es wird Leute geben, die es sehr gerne mögen und die sagen, hey, ist ja richtig cool, hoffentlich wird da mal was richtig Großes draus. Aber dass das ein großes Thema werden wird, weiß ich noch nicht. Ne? Also muss man erstmal sehen, wenn es startet. Und das Problem ist, dass vom Erfolg dieses Early Access, hat uns der Moritz Wagner, der Lead Designer, letztes Jahr auch erzählt, als er uns besucht hat, vom Erfolg dieses Early Access hängt aber maßgeblich ab, ob das Spiel letztlich in dem Umfang umgesetzt werden kann, wie es sie sich gerade vorstellen. Ne? Also heißt übersetzt, wenn zu wenige Leute den Early Access spielen, dann kriegen wir nicht am Ende alle Story-Kapitel umgesetzt, die wir gerne hätten. Oder dann gibt's in Zukunft keine zusätzlichen Add-ons. Oder dann müssen wir an anderer Stelle irgendwie spielmechanisch oder sonstig, was da noch alles reingepackt werden soll, Abstriche machen bei dem Ding.
Klingt ein bisschen wie bei Wolfen, ne?
Schade.
Ja. Dem hat das ja auch so ein bisschen, also nicht nur aus dem Grund, aber auch ein bisschen so das Genick gebrochen. Insgesamt, ich find's so schade, dass Spiele inzwischen, was dazwischen wahrscheinlich gab's das schon immer, dass sie natürlich auf so eine gewisse Zielgruppe hin entwickelt werden mussten, aber dass es halt inzwischen vor allem auch der laut sich in seinem eigenen Kosmos ständig über dieselben Sachen unterhaltende Teil der Zielgruppe sein muss, auf den alles hindesignt wird. Ich weiß nicht, ob das den Spielen immer so gut tut, dass das nur für diesen aktiven Teil der Community die Spiele gestaltet werden. Und ich verstehe auch jedes Argument aus diesen Communities, die sagen, ja, sie sind halt diejenigen, die es am Leben halten. Und natürlich ist es auch wichtig. Aber ich weiß nicht, ob das immer das Coole ist, dass es das größtenteils wirklich nur noch danach gegangen wird, worüber spricht dieser Teil der Community. Und die einfach nur ein Spiel spielen wollen, weil sie halt einfach als Plattform nicht so wirklich stattfinden, spielen einfach keine Rolle. Das ja, tut mir vielleicht ein bisschen weh. Ich kann es aus wirtschaftlicher Situation total verstehen, nachvollziehen. Aber ich glaube, wir verlieren da ein bisschen einen Teil von Spielen, die etwas zu bieten hätten. Nur dadurch, dass niemand sehen kann, dass es dafür ein Publikum gibt, werden sie halt immer weniger.
Ja. Also, sie müssen sich schwierig. Halt noch mehr beweisen, ne?
Ja.
Vielleicht und noch mehr irgendwo hervorstechen. Und es wird ja umso schwieriger, wenn du dann im Early Access erstmal so klein bist. Weil für mich der entscheidende Faktor ist am Ende, was heißt Erfolg? bei dem Ding? Also wie definieren Sie erfolgreicher Early Access? Wie definiert es auch dann THQ Nordic? Was erwarten die von dem Teil? Mehrere Millionen Verkäufe im Early Access? Ich denke, das wird eng. Ja, aber wenn das, also ne, kommt halt darauf an, wenn Sie sagen, gut, wir sind in einem Genre unterwegs hier, auch mit den Action-Rollenspielen, wo selbst ein Spiel wie Wolzen mal zusammenbricht, weil die Server den Ansturm der Spielerinnen und Spieler nicht mehr tragen können. Also gibt's ja immerhin auch immer Leute, die auf sowas warten und sich auf sowas freuen. Und wenn wir es dann schaffen, das Ding, weiß ich nicht, an 50.000 Leute zu bringen, erstmal an 70.000, wie auch immer, also nicht gleich in so gigantischen Dimensionen denken, wie ein Diablo unterwegs ist oder vielleicht dann halt ein Path of Exile, sondern sagen, nee, also für einen erfolgreichen Early Access reicht uns auch erstmal ein bisschen weniger, damit wir dann auch das grüne Licht geben, dass da weiter Geld reinfließen darf, dass das weiter und auch fertig entwickelt werden kann. Das wäre vernünftig, finde ich. Also ich hoffe einfach, dass da nicht so stellar hohe Erwartungen und so ein stellar hoher Druck drauf liegt, wenn man schon nicht gewillt ist, da auch richtig viel Kohle reinzustecken. Und so klingt's halt für mich nicht, ne, wenn Sie sagen, der Erfolg des Spiels hängt maßgeblich davon ab, ob der Early Access gut läuft, ob da viele Leute dann halt Geld auch dafür ausgeben wollen, dann klingt's für mich eher so wie nach einem Spiel, wo der Publisher jetzt noch kein so riesengroßes Vertrauen drin hat, ob es denn sich wirklich lohnt, da Kohle reinzustecken. Dann sollen sie aber auch nicht erwarten, dass ihnen dieses Spiel die Sterne vom Himmel pflückt, zumindest jetzt. Ne? Wenn es dann mal fertig ist, 1 bis 2 Jahre soll der Early Access dauern, ist auch eine echt lange Zeit, finde ich. Ne? Wer weiß, was bis dahin wieder am Markt ist, wer weiß, über welche Action-Rollenspiele die Leute bis dahin reden. Mein Gott, dann ist Path of Exile vielleicht auch draußen oder wie auch immer. Also es hängt echt sehr viel davon ab, wie sie Erfolg definieren wollen. Aber meine Sorge ist halt, vielleicht erreichen sie das nicht mit dem Early Access. Ich hoffe es auf jeden Fall, dass das Gegenteil eintritt. Weil ich würde es dem Spiel echt gönnen und ich würde es dem Team auch gönnen. Die sind ja hier bei uns um die Ecke in München, Grimlaw Games. Also ich drücke alle Daumen für Titan Quest, aber wir sind ja hier bei den Sorgenkindern. Ne? Wir müssen uns Sorgen machen, dafür werden wir bezahlt.
Aber immerhin, das Setting ist vielleicht tatsächlich was, was dann wirklich noch Leute zieht. Weil das ist ein Angebot, womit sie momentan, wie ich finde, relativ allein dastehen. Und das kann ja manchmal auch reichen, wenn man den Genre-Standard an Gameplay erreicht und das einfach in ein anderes Setting verlegt, dass dann die Leute sagen, das reicht mir jetzt eigentlich. Das Einzige, wo ich jetzt vielleicht auch noch so überlegt hatte, was vielleicht auch noch ein bisschen fehlt, ist tatsächlich, wenn man schon jetzt, sagen wir mal, wirklich sich nur auf diese Kampagne konzentriert, dann müsste vielleicht im Kern-Gameplay-Loop dann doch von Hause aus schon irgendwas drin sein, was es von den anderen Titeln abhebt. Ob es jetzt mehr Interaktion mit der Spielwelt ist, so hier Gegner in Sachen reintreten, Dark Messiah-mäßig oder solche Geschichten, mehr Kombinationen von Elementangriffen. Das kann ja von Anfang an sehr viel Spaß machen. Irgendwas bräuchte es dann vielleicht noch, um schon von, also schon relativ früh Mechaniken drin zu haben, die einfach immer das ganze Spiel lang Spaß machen und doch das Ganze dann doch zu einer eigenen Erfahrung machen. Weil das kommt mir teilweise in diesem Genre insgesamt noch ein bisschen zu kurz. Also da, glaube ich, ist noch Raum nach oben, was das angeht.
Ja. Ich befürchte halt eher, dass sie, wenn sie sowas planen oder gerne hätten, dass sie eher den Early Access nutzen wollen würden, um das zu finden, ne, oder um überhaupt erstmal rauszufinden, was könnte das sein? Ne, so Physikspielereien klingt erstmal cool, aber macht Spaß dann auch auf lange Sicht, weißt du halt nicht. Und so wie es dann erstmal, das ist ja dann wieder die Sorge, so wie es dann erstmal erscheinen wird, wird es halt erstmal, wie es bei einem Early Access ja auch richtig ist, ne? Also will ja auch bei einem Early Access nicht von Anfang an die 100% polierte, fertige Version des Spiels. Wäre ja Quatsch. Brauche ja kein Early Access, ne? Aber das so klein, wie sie erstmal starten, die Leute es vielleicht dann spielen oder auch irgendwo sehen, ne? Keine Ahnung, ein Video sehen oder einen Stream sehen und sagen, muss ich jetzt noch nicht spielen, ist vielleicht dann in 2 Jahren cool, aber dann ist es schon zu spät, weil THQ dann schon gesagt hat, oh, spielt da keiner in Early Access, ja, dann brauchen wir da auch keine Kohle mehr reinstecken. Ne? Also so, dass da so ein Teufelskreis entsteht, irgendwie. Das wäre schade.
Aber gerade deshalb, ne? Also vielleicht müsste man dann halt schon im Early Access, vielleicht ist der Early Access dafür zu spät, das zu finden.
Kann sein.
Also das ist ja ein bisschen dieser Gamble immer mit Early Access, wo man dann sieht, man kann halt auch zu früh in den Early Access reingehen oder man kann halt auch also bestimmte so Kernelemente müssen funktionieren oder zumindest das Angebot muss schon klar sein, bevor der erste, sagen wir mal, öffentlich so richtig das spielen kann. Weil ich glaube, sonst kannst du das Kind nicht wieder aus dem Brunnen rausholen. Also, mal gucken. Aber Thema Setting ist ein guter Punkt für unser zweites Sorgenkind und das ist ein Spiel, was ja, wahrscheinlich oder unter Umständen noch kleiner sein könnte als Titan Quest oder zumindest auf einer ähnlichen Ebene, was so die Suchanfragen angeht. Es geht um ein Singleplayer-Spiel, das Anfang April im Game Pass startet und für den PC und die Xbox rauskommt. PlayStation 5-Version ist noch nicht angekündigt, würde mich aber nicht überraschen, wenn das noch kommt. Nämlich das neue Spiel von Compulsion Games, also den Machern von We Happy Few und das Contrast, glaube ich, ne, war das, wo man in die Schatten reingesprungen ist. Es geht um South of Midnight. Und ja, du hast hier in unsere Notizen schon mal reingeschrieben, unser Vorschauvideo hat weniger als 60.000 Abrufe erreicht. Also es gibt auch relativ wenig Grundinformationsbedürfnis zu diesem Spiel. Bin mal gespannt, wie das dann beim Test läuft. Vielleicht auch, weil es dann doch zu Standard ist, was das Gameplay angeht. Da hat man gar nicht so viele Fragen zu. Es ist ein klassisches Action-Adventure. Man läuft relativ geradlinige Level ab. Man kann ab und an mal so ein bisschen links und rechts vom Weg abkommen, um noch zusätzliche Punkte zu verdienen. Schaltet damit ein paar neue Fähigkeiten frei und ab und an kommt man dann mal in so einen kleinen Arena-Kampf. Zumindest war es so in dem dritten Story-Kapitel, das ich vor ein paar Wochen gespielt habe. Und während das von der Gameplay-Seite nicht beeindruckend ist, es ist Standard, aber also es stört jetzt nicht weiter, es hat auch funktioniert, aber es war jetzt nichts, wo ich sagen würde, das spiele ich wegen dem Gameplay irgendwann nochmal. Fairerweise muss ich sagen, sowas wie ein Enslaved oder so, würde ich auch nicht wegen des Gameplays nochmal spielen, sondern wegen der Welt und wegen der Geschichte. Und da hat South of Midnight eine ganze Menge zu bieten, denn was so den Stil angeht und das Setting, ist das sicherlich eines der ungewöhnlichsten Spiele dieses Jahr. Es geht ja in so eine Art Southern Gothic Alice im Wunderland Variante. Spielen da ein junges Mädchen, eine junge Highschool-Absolventin, die ihre Mutter sucht, nachdem das Haus von einem Sturm weggespült wurde. Auch da so ein bisschen Zauberer von Oz mäßig, ne, mit dem das Haus wird weggeweht, in dem Fall. Also es ist auch so ein bisschen so ein klassisches amerikanisches Ausgangsszenario, was ja kein Wunder ist bei den Holzhütten. Und dann kommt sie in eine Fantasy-Welt, im Grunde genommen dieser Südstaaten, oder eine Fantasy-Variante dieser Südstaatenwelt mit mysteriösen sprechenden Tieren und lauter anderen skurrilen Figuren, alles dargestellt mit so einer Stop-Motion-Animation, die auch sehr umstritten ist. Man kann sie ausschalten für die Hauptfigur, aber im Rest des Spiels ist sie drin. Ich finde den Style total cool. Aber zum Beispiel selbst diese Stop-Motion-Geschichte in der Xbox-Demo, die ich da gespielt habe, kam das noch nicht ganz rüber, weil diese Xbox-Demo noch nicht in wirklich dauerhaft flüssig FPS, 60 FPS liefen. Und ich glaube, die brauchst du mindestens, damit überhaupt dieser Stop-Motion-Effekt wirken kann. Weil sonst wirkt es einfach, als würde das Spiel ruckeln. Also ich brauche keine Stop-Motion-Animationen bei einem 30 FPS-Spiel. Weil das sieht sowieso schon aus wie eine Stop-Motion-Animation. Also das muss jetzt nicht sein. Da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, drück ganz doll die Daumen, dass die PC-Version da was wird. Problem ist tatsächlich eher das Interesse dran. Aber vielleicht ist es so ein klassisches, nimmt man im Game Pass Spiel mit und dafür ist vielleicht auch ein bisschen so der Game Pass da.
Ja, hoffentlich. Ja, ich glaube, also das ist ja ursprünglich unsere Hoffnung gewesen beim Game Pass, dass er genau solche Sachen ja überhaupt möglich macht, auch Experimente, was mal Settings angeht, bei denen man halt so auf den ersten Blick sagt, okay, ist ziemlich fremd, ne, ist ziemlich neu, Southern Gothic, das hast du nicht oft, diese Südstaaten-Folklore, auch mit so makaberen Fabelwesen, ich weiß noch, wie die Ankündigung war, mit diesem Trailer, mit diesem, naja, weiß ich nicht, Zombie, diesem riesigen Zombie-ähnlichen, dieser
Kreatur, Gitarre
die so Gitarre da, ne? spielt, ja, genau, und du sitzt da vorne so, boah, okay, krass, ja, das ist halt neu für ein Spiel, aber wir wissen ja auch, neue Settings sind oft schwierig erstmal an die Leute zu bringen, weil hätte ich gesagt, mir geht's oft genauso. Ich bin halt einfach, ich möchte nur Sci-Fi-Weltraumstrategie spielen. Alles andere muss man mir erstmal schmackhaft machen. Aber dann müsste mir erstmal erklären, warum ich das spielen soll, wenn es nicht Homeworld ist. So, und inzwischen ist es auch nicht mehr Homeworld, jetzt am dritten Teil, aber egal. So, und dass der Game Pass dann dazu da ist, halt dir so ein breit gefächertes Angebot zu bieten, wo das einfach mit drinsteckt und du sagen kannst, ey, ich probier's einfach mal aus, vielleicht ist es ja cool. Das ist grundsätzlich eine gute Idee. Meine Sorge wäre halt eher, dass es Leute dann auch ausprobieren und sagen, ja, das Setting ist cool und die Atmosphäre ist auch cool, ne, wie so die Beleuchtung ausschaut und die tiefstehende Sonne über diesen Sümpfen und sowas. Aber dass sie es dann spielen und sagen, ja, ist halt doch relativ Standard. Ne? Also so, weil Arena-Kämpfe ist für mich ein Totschlagargument für Spiele, wie ich sie nicht haben möchte eigentlich, dass du irgendwo reinkommst, quasi ist überspitzt formuliert, kommst irgendwo rein, hinter dir geht die Tür zu und die Stimme sagt, 3 Runden Kampf, go! Ne, dann kommen mal wieder neue Gegner rein und sowas. Und klar, kannst dann Spaß machen, die irgendwie
na
zu
gut, verdreschen. Devil May Cry funktioniert grundsätzlich so, ne?
Ja, aber das ist ja auch nicht meine Art Spiel.
Ja. Ne?
Also sehr gut, das ist auch nicht, müsste ja nicht alles für mich entwickelt werden. Wie gesagt, sonst wären es alles Weltraumstrategiespiele. Aber dass du halt reinkommst und denkst so, okay, spielt sich halt wahnsinnig konventionell. Und das war ja auch eines der Probleme bei We Happy Few. We Happy Few hat ein super Setting, finde ich, mit dieser, das war ja dieses Drogen-Action-Adventure in so einem Alternate History Großbritannien, wo Leute sich Drogen einschmeißen, um irgendwie den Alltag zu vergessen und fröhlich zu sein. Und alle, die keine Drogen nehmen, sehen dann auf einmal, was das für ein deprimierender, schrecklicher Ort ist, an dem sie da leben. Und da steckt dann auch noch mehr drin. Gab viel so schrägen Humor mit so einem Süßkartoffelkult unter anderem, den man da finden konnte. Also richtig geiles Setting. Jetzt auch wieder wie bei South of Midnight. Aber das Gameplay von We Happy Few war halt äußerster Standard.
Also was ja, das war aber nicht nur, das war nicht nur Standard. Da war eher Problem, dass das ja einfach nicht gut funktioniert hat. Standard bedeutet ja auch ein bisschen, dass es schon durchaus funktioniert. We Happy Few hat tatsächlich gameplay-technisch oft nicht funktioniert, weil es nicht so richtig wusste, was es eigentlich sein will. Will es ein Survival-Spiel sein? Will es ein Story-Spiel sein? Und diese zwei Sachen zu vereinen, hat einfach oft nicht gut funktioniert, weil es nicht befriedigend war. Du musstest dich um Überlebensscheiß kümmern, um den du, wenn du als Story-Mensch und Setting-Set reingekommen bist, um den ich gar nicht kümmern wollte, so, hä, gib mir das Rollenspiel hier drin, gib mir die Adventure-Aufgaben, aber diesen ganzen Pflicht-to-do-Scheiß, den will ich gar nicht machen. Also, ich finde, das ist vielleicht auch der, sagen wir mal, der hoffnungsvollste Unterschied zu einem South of Midnight ist, dass sie, zumindest von dem, was ich jetzt in der Demo gespielt habe, hatte ich den Eindruck, dass sie zumindest verstanden haben, dass wenn sie in Sachen Gameplay das halt vielleicht einfach nicht so gut können, was ja einfach sein kann, dass sie dann sagen, okay, dann machen wir wenigstens keine Experimente, sondern wir machen das, was die Leute, wenn sie so ein Spiel sehen, wo eine Kamera hinter einer Figur ist, die durch eine schöne, interessante Welt läuft, im Kern erwarten. Rumlaufen, springen, ein bisschen klettern, vielleicht mal ein kleines Rätsel, ein bisschen Umgebung erkunden und ab und zu mal so Kämpfe. Und die kann man sich dann sogar noch sehr gut einstellen, wie schwierig sie eigentlich sein sollen. Also da ist das Spiel auch super flexibel. Und dann wenigstens das anzuerkennen, dass man mit We Happy Few eindeutig eine Identitätskrise hatte, die man nicht lösen konnte. Und dann zu sagen, okay, wisst ihr was? Wir gehen jetzt voll über Setting und machen halt den Alice Madness Returns oder hier Kena Bridge of Spirits Ansatz und bieten im Kern das, nur halt mit einem anderen Setting. Also das finde ich im Grunde genommen von der Einsicht sogar besser, als zu sagen, wir wollen nochmal so ein Happy Few, wo keiner so richtig wusste, welcher Teil von dem Spiel soll eigentlich der befriedigende sein.
Ja, fair enough. Ich glaube, Standard war auch das falsche Wort bei We Happy Few. Das war monoton. Ja, und Pflicht-Gameplay sozusagen, das Crafting auch, was du machen musstest, um in der Story weiterzukommen. Ja. Genau, das war halt einfach, es war langweilig. Ne? Was sie jetzt machen, ist hoffentlich halt einfach nicht langweilig. Je nachdem, wie weit sie es halt dann variieren können über den Spielverlauf hinweg, soll ja so 10 bis 12 Stunden lang sein, South of Midnight, dass du halt trotzdem immer noch da frische Sachen auch erleben kannst und coole Bosse hast und sowas. Okay, aber sind halt so, ne, sind halt alles Faktoren, die dazu beitragen, dass Leute halt sagen könnten, nicht mein Spiel. Ne, relativ standardmäßiges Gameplay für so eine Art Action-Adventure. Ungewöhnliches Setting. Das Stop-Motion kommt noch mal oben drauf, dass du, der Kollege Dennis von GamePro hat es auch gesagt, du weißt manchmal nicht genau, ist es jetzt eigentlich ruckeln oder ist es gerade Stop-Motion? Also ist das Stil oder ist es Performance-Problem? Hast du ja vorhin auch schon gesagt. So, also es hat schon mehrere Faktoren, die ich nenne sie mal riskant sind. Das Interesse immerhin ist okay, fast schon, für ein Spiel, was dann doch so eine spitzere Zielgruppe oder in sich in so eine Nische reinsetzt, liegt momentan das englische Suchvolumen weltweit bei 300.000 Suchanfragen. Und wenn man das vergleicht, Indiana Jones und der große Kreis lag einen Monat vor Release bei weniger als 200.000, also deutlich drunter, und hat trotzdem inzwischen laut Satya Nadella, laut dem Microsoft-Geschäftsführer, 4 Millionen Spielerinnen und Spieler gefunden. Also immer das heißen mag. Immer wenn euch ein Publisher sagt, es hat halt x Millionen Spielerinnen und Spieler, kann auch sein, ich habe es mal auf den Tisch liegen lassen, meine Tante hat es in die Hand genommen und gesagt, hey, ist das Indiana Jones Spiel? Cool, eine Spielerin mehr. Ne? Also es heißt nicht, dass es 4 Millionen Leute gekauft haben. es heißt, das ist halt irgendwie so eine hochgerechnete Marketingzahl am Ende.
Das ist bei diesen, das ist ja eh das ganze, das große Problem bei diesen ganzen Game Pass Spielen. Die Entscheidung darüber, ob das ein Erfolg ist oder nicht Erfolg, ist bei denen so schwierig.
Ja, Blackbox.
Weil wir nicht nur erstens nicht genau wissen, was sind die tatsächlichen Zahlen, sondern wir wissen, wenn wir die Zahlen mal hören, was bedeutet das eigentlich wirklich? Und was auch noch wichtig ist, wem bedeutet das was? Weil da geht's am Ende halt nicht nur darum zu gucken, okay, wie viele verkaufte Packungen haben wir denn oder Downloads haben wir denn, sondern wenn das Konzept eher ist, okay, wie viele Leute bleiben wegen dem Spiel im Game Pass, holen sich den Game Pass, verlängern ihn oder schalten ihn zumindest, ja, wie gesagt, bleiben drin, schalten ihn zumindest nicht ab, weil sie was Neues reingespült bekommen haben. Gerade mit so Abo-Angeboten ist ja auch immer dieses, selbst wenn die Leute es am Ende nicht mal gucken, ich glaube, sie brauchen das Grundgefühl, dass da öfter bei neu hinzugefügt, plopp, 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 was passiert. Weil sonst gehst du nur raus. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige psychologische Komponente bei diesen Arten von Angeboten. Und das macht die Frage nach dem, ist das Ding ein Erfolg gewesen, so schwierig. Also ist jetzt auch bei dem Avowed auch echt schwer zu sagen, weil das Studio selber sagt, sie sind echt zufrieden. Mhm. Die Spielerzahlen auf Steam, wenn man sich nur die Spielerzahlen auf Steam anschauen würde, könnte man denken, ja, ist so Mittelbereich. Aber es ist halt der Game Pass nicht mit drin. Und es ist noch nicht die PS5-Version, die wahrscheinlich auch noch irgendwann reinkommt, mit drin. Also es ist echt schwer abzuschätzen aktuell, weil wir auch nicht wissen, okay, was haben die am Ende tatsächlich gekostet? Bei sowas wie einem Kingdom Come ist es zum Beispiel sehr easy. Wir wissen, eine große Spielerschaft ist auf dem PC. Das heißt, du kannst, und sie sind auf dem PC nur auf einer Plattform. Und die können wir uns relativ genau anschauen. Steam, mit der Steam-Datenbank. Aber das macht die Sache echt schwierig. Auch Indiana Jones. Ist es jetzt ein Erfolg? Wird das Studio nächstes Jahr zugemacht oder nicht? Kann ja inzwischen keiner mehr wissen. Es ist so schwierig. Aber eine Sache wollte ich noch ganz kurz zu South of Midnight sagen. Ein Ding, selbst wenn es jetzt kein Erfolg werden würde, aber für alle, die uns jetzt hier vielleicht zuschauen, eine Sache, die mir dieses Spiel gegeben hat und wofür ich so dankbar bin, wenn ein Spiel das mal schafft, war halt eine richtige Gänsehautszene. An einer bestimmten Stelle wird dann ein Song eingespielt, der nochmal die Geschichte von dem Level erzählt und ist auch ein schöner Song, aber zusammen mit dem, wo ich dann da gerade lang hüpfe und dass ich dann auch weiß, woran ich da eigentlich gerade klettere und was das für eine Hintergrundgeschichte hat, das fand ich war die emotionale Ebene auf so einen Punkt hinzuführen. Das fand ich so gut und ich hoffe, dass das Spiel das oft machen kann, weil dann wiederum könnte es halt auch sein, dass es zumindest von den Leuten, die es gespielt haben, dass es sie bei dem Ding abholt, was ja leider oft in der Spieleentwicklung ein bisschen übersehen wird, nämlich auf dieser emotionalen Ebene und dass dann auch die Leute bereit sind, dem Spiel andere Schwächen zu verzeihen, weil das haben wir oft genug gesehen, dass das funktionieren kann. Wenn man emotional stark genug abgeholt wird, kann man über so viel Zeug hinwegsehen und nach dieser einen Mission so 0-15 das Gameplay ist, aber wenn ich weiß, dass da in jedem Level sowas passiert, oder ich so eine Umgebung bekomme und dann so eine Zuspitzung bekomme, ey, da will ich jeden Level davon sehen.
Ja, das ist absolut, ey, das ist ja die Königsdisziplin. Life is Strange hat es auch geschafft bei mir an ein paar Stellen, auch was Zusammenspiel von Musik und Gameplay anging dann jeweils, oder gleichzeitig Atmosphäre, Licht, überhaupt Setting, in dem du dich bewegst. Wenn sie das hinkriegen, das ist klasse. Aber dafür, um das zu erleben, müssen es Leute ja erstmal spielen. Ja, ne? Musst du dich ja drauf einlassen und sagen, oder sie vertrauen dir und was immer eine gute Idee ist, finde ich, und sagen, komm, ich gebe mir das einfach und ich spiele es einfach. Aber dafür sind wir ja auch da. Ne? Manchmal müssen wir auch auf euch auch auf Sachen hinweisen,
man muss ja
auch wenn ihr das Video da nicht anguckt.
Man muss ja zumindest nichts extra bezahlen, falls man den Game Pass hat. Der lohnt sich aktuell ja. Ich meine, momentan kriegt man ja echt wirklich gute Sachen hinterhergeschmissen. Ninja Gaiden 2 Remake, Avowed, Indiana Jones, das jetzt nächsten Monat. Also da kann man seine paar Euro auch an einen schlechteren Ort reinstecken. Aber ich kann auch da nur sagen, meine große Hoffnung ist tatsächlich die PC-Version. Also klar, vielleicht kriegen sie die Xbox-Version noch besser hin, aber ich will das auf dem PC sehen. Also ich glaube, dann könnte das auch auf der technischen Seite durchaus ein bisschen besser klicken. Naja. So, jetzt kommen wir mal zu einem Spiel, wo Sorgen aus so vielen Richtungen haben und ich glaube, relativ wenig Licht am Ende des Tunnels, bislang zumindest, sehen. Wir wissen noch nicht mal, ob es tatsächlich kommt. Aber es ist ein Spiel, was schon mit so viel Emotion vorbelastet ist, dass man daran eigentlich nur scheitern kann.
Ja.
Nämlich Vampire the Masquerade Bloodlines 2.
Ja.
Und oh Gott, also ich weiß gar nicht, wo ich da anfange. Fang du an. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll.
Ich will einfach nur, dass es aufhört. Ich will einfach nur, dass es aufhört. Komm raus und dann ist gut. Es ist egal, ob es gut oder schlecht wird. Es soll einfach nur, bitte erlöst uns. So, ich habe ja, wir haben schon, also dieses Format gibt's ja schon viele, viele Jahre. Und Bloodlines 2 hat uns durch viele davon begleitet, als sollten wir das jetzt hier reinnehmen oder nicht. Wir haben immer über Bloodlines 2 gesprochen, stand immer mit auf der Liste. Und wir haben immer gesagt, nee, das erscheint halt safe nicht in den nächsten 6 Monaten. Das werden die niemals rausbringen, wenn es überhaupt jemals erscheint. Jetzt ist endlich der Zeitpunkt gekommen, weil sie im letzten Entwicklungsupdate zur Gamescom 2024 gesagt haben, es erscheint in der ersten Jahreshälfte 2025. Und auch wenn ich das immer noch nicht glaube, bis ich es in Händen halte, jetzt reicht's. Ja, sie haben gesagt, das Ding ist auf einem guten Weg, jetzt fehlt nur noch Polish, also nur noch die Politur, wir müssen halt noch die Ecken und Kanten ein bisschen abreiben und abschmirgeln, dann ist es wunderbar. Okay, gut. So, jetzt will ich euch das doch mal glauben.
Sagt Squadron 42 das nicht auch schon seit, haben sie das nicht für 2 oder 3 Jahre jetzt angekündigt? Also
kommt es nicht auch dieses Jahr? Also, es war eine lange Zeit. Ich habe das Ding zum ersten Mal gesehen 2019, vor fast 6 Jahren. Und da war es noch angekündigt für 2020. Das war die Reise, die wir mit Bloodlines 2 jetzt zurückgelegt haben, über 6 Jahre hinweg, ursprünglich ja entstanden bei Hardsuit Labs, einem Entwicklerstudio, was sich bei Paradox auch selbst sehr dafür eingesetzt hat, dieses Projekt machen zu dürfen. Also die sind zu Paradox hingegangen und haben gesagt, wir haben unter anderem Brian Bezzona mit an Bord, einen Autor, der im ersten Bloodlines mitgewirkt hat, und wir wollen diese Fortsetzung machen. Und Paradox hat gesagt, okay, wir sind eh jetzt die Rechteinhaber der World of Darkness, auch von Vampire the Masquerade, wir finanzieren's. So, was ist passiert? Es gab irgendeine Art von Auseinanderbrechen und Fallout hinter den Kulissen. Hardsuit Labs wurde aus dem Projekt rauskatapultiert und sie waren schon kurz davor, wie wir jetzt aus Interviews wissen, es komplett einzustellen, sind dann aber an Chinese Room herangetreten, ein Entwicklerstudio, was eigentlich eher für so, ja, lineare, sehr atmosphärische Storygames bekannt ist, wie in Still Wakes the Deep oder Dear Esther, Everybody's Gone to the Rapture, also jetzt gar nicht für Rollenspiele, wie es ja Vampire Bloodlines 1 sein sollte, bekannt war. Aber zu denen sind sie dann hingegangen und haben gesagt oder haben miteinander gesprochen und sich darauf geeinigt, dass The Chinese Room das fertig entwickelt. So, und dann haben wir erst mal gesagt, okay, was? Also ich schmeiß das Studio raus, das eigentlich ganz viel Herzblut dafür hatte. Mag berechtigt gewesen sein, wenn die es halt einfach nicht hingekriegt haben. Ihr schmeißt Brian Mitsoda raus, den Autoren, den ihr erst noch groß angepriesen habt, als denjenigen, der als einziger Mensch der Welt dieses Spiel fortsetzen kann, zu dem ja auch diese Prise, oder nicht nur eine Prise, eigentlich ein gehöriger Sack voll schwarzer Humor gehört, einfach zu Vampire Bloodlines. Also der Typ, von dem ihr gesagt habt, das ist der Einzige, der das kann, der fliegt raus. Okay, und ihr geht's dann im Studio, was noch nie so ein Spiel gemacht hat. Okay, gut, warten wir mal das erste Gameplay ab. Du unterbrichst mich übrigens einfach, weil da kann ich jetzt stundenlang einfach runterranten, so die Liste, die ich...
Das würde ich ehrlich gesagt alles hören.
So.
Ich bin da ehrlich gesagt vor einer Weile schon ausgestiegen, weil ich dachte, was soll das? Wieso soll ich da jetzt die ganze Zeit mitdenken und mitmachen, nur weil die dann 5 Meter vorher sagen, nee, stellen wir doch alles ein. Dann hat sich das alles überhaupt, die ganze Aufregung, die ganzen Emotionen haben sich überhaupt nicht gelohnt. Ich muss mich da schützen.
Die können es nicht einstellen. Sie haben schon so viel Geld da reingesteckt, dass es sich nicht, also ich meine, sie könnten es natürlich einstellen und sagen, okay, wir schreiben die Kohle, die reingeflossen ist, ab. Wäre auch nicht das erste Spiel, was Paradox in der Hinsicht begraben würde. Siehe Live by You, der Sims-Konkurrent, den sie machen wollten, haben sie auch eingestellt in der Entwicklung. Aber das hat sie auch schon ordentlich Geld gekostet. Der stellvertretende Geschäftsführer von Paradox, der Matthias Lilja, hat ja auch im Interview mit uns gesagt, Bloodlines 2, boah, da haben wir jetzt so viel Kohle reingesteckt, heute würden wir sowas nicht mehr machen. Also heute würden wir das eher, entweder wenn wir es anfangen, kleiner machen oder gar nicht mehr. Und selbst wenn das Ding erfolgreich werden sollte, also der Publisher selber sagt schon den Konjunktiv, wenn, ja, so viel Vertrauen ist da, wenn das erfolgreich werden sollte, einen dritten Teil, na sorry, finanzieren wir nicht, das geben wir höchstens raus als Lizenz. Die kriegen keine Kohle für uns, von uns für Bloodlines 3. Also
gibt's Larian?
Gibt's Larian? Ja, gerne. Genau, Larian würde was draus machen, definitiv. Aber da siehst du schon, wie viel Selbstbewusstsein da ist, was dieses Spiel angeht. Und es hängt halt auch damit zusammen, dass dann The Chinese Room das erste Gameplay rausgehauen hat, letztes Jahr, Anfang des Jahres. Also über ein Jahr schon wieder her. Und es sah einfach nicht aus wie ein würdiger Nachfolger für ein Rollenspiel, wie es das erste Bloodlines war. Da war kein Humor drin, dieser ganze schwarze Humor, der dazugehört. Ich sage nur Streitgespräch mit einem Stoppschild. Gab's nicht. Es gab generell wenig Rollenspiel, wenige Dialogoptionen, zwischen denen man wählen konnte, wenig unterschiedliche Vorgehensweisen, mal abgesehen von, okay, ich kann schleichen und ich kann kämpfen, aber es war jetzt keine offene Spielwelt zum Beispiel zu sehen, in der es auch Nebenquests gibt. Es gab keine irgendwie spannenden Charaktere. Und es hatte eine der beschissensten Ideen, sorry, die man haben kann als Entwicklerteam, nämlich eine Stimme im Kopf, die mit dir redet. Du bist ja ein uralter Vampir, 400 Jahre alt, und in deinem Kopf ist aber die Stimme eines dünnen Bluts, also irgendwie so von so einem verwässernden Vampir-Noob sozusagen, der mit dir redet. Und das schalte ich eh schon immer auf Alarmstufe rot oder gelb erstmal jetzt im Star Trek Duktus, weil ich sage, okay, sowas geht halt sehr schnell schief. Wir haben so oft gesehen, dass wenn es so eine Begleiterstimme gibt, siehe irgendwie der Armreif in, wie hieß es?
Forsaken,
dankeschön.
Forspoken.
So, Forspoken, genau.
Forsaken
war damals
war das Actionspiel. Das buntere Descent.
Ja, das war cool tatsächlich, aber da gab es noch keine Stimme in deinem Kopf. So, also immer wenn du eh schon so ein Dialogpartner an die Seite gestellt kriegst, ist die Gefahr sehr groß, dass er einfach Quatsch redet oder absolute Offensichtlichkeiten ausspricht. Und so war es halt auch bei dieser Stimme im Kopf in dieser Demo. Wenn du in einem Dialog mit jemandem redest und das ist halt eine zwielichtige Gestalt und dann sagt dir die dumme Stimme auch noch, hey, ich glaube, der lügt. Das brauche ich doch nicht. Ich brauche doch dann in dem Moment niemanden, der mir sagt, hey, dieser zwielichtige Typ vor dir, vertrau dem lieber nicht. Es muss doch euer Design hergeben, dass ich das selber merke. Mir ist ja vollkommen klar, dass solche Stimmen eingebaut werden für Spielerführung und damit ich die Welt besser verstehe oder auch kennenlernen kann, wenn mir irgendwann mein dummer Armreif sagt, dass er nicht weiß, was New York ist, weil er aus einer Fantasy-Welt kommt in Forspoken. Ach was. Also absolut, vielleicht setzen sie es am Ende dann doch cool um, sodass diese Stimme was beiträgt. Und es soll ja auch einen Storygrund geben natürlich, dass du sie im Kopf hast. Aber sowas regt mich auf. Und es war dann halt auch am Ende weniger cool als das alte Gameplay aus dem alten Vampire Bloodlines von Hardsuit Labs, das ursprünglich mal auf der E3 gezeigt wurde im Jahr 2019, wo du wenigstens mal ein bisschen die Welt gesehen hast, ne? Und Dialoge mit irgendwie Charakteren, die halbwegs interessant aussahen. Das Setting ist ja eigentlich auch ganz cool. Es spielt ja in Seattle, nicht zufällig, sondern weil Hardsuit Labs da eigentlich beheimatet war. Also die haben das in ihrer Heimatstadt angesiedelt. Im Winter, so zur Weihnachtszeit. Und wir wissen alle seit Batman Arkham Origins, eine düstere Stadt im Winter zur Weihnachtszeit mit so der Beleuchtung, und aber gleichzeitig ist irgendwie alles ein bisschen deprimierend, ein bisschen zwielichtig. Das kann sehr cool sein. Also, ne, das hatten wir damals schon Hoffnungen, aber das, was sie dann an neuem Gameplay gezeigt haben, war halt so, oh, also wirklich, wirklich, Leute, muss es denn sein? Plus, dann kommt noch die Idee obendrauf, dass du ja diesen 400 Jahre alten Vampir spielst, kann Mann oder Frau sein, in ihren Artworks und Trailern ist es eine Frau, das ist halt das Charaktermodell, für das sie sich entschieden haben, ist aber wählbar oder soll wählbar sein, dann im fertigen Spiel. Und das begründen sie damit, und das ist dann eher der springende Punkt, dass du dich halt wie so eine Killermaschine fühlen sollst. Sie hatten ursprünglich mit dem Gameplay experimentiert, was eher so ist wie ein Dishonored, also so Stealth, viel Schleichen, an Gegner anschleichen oder sie sogar umschleichen, aber das war ihnen zu ängstlich. Also du sollst als Vampir das Gefühl haben, das ist hier nur mein Spielzeug, diese ganzen Menschen, die klatsche ich doch mit dem kleinen Finger ins Übermorgen. Aber ja, es ist ja fair enough für ein Vampir-Action-Spiel, aber Bloodlines lebte ja davon, dass du eine Wurst warst, das erste. Du warst halt irgendein Dödel von der Straße, der in Vampir verwandelt wurde, gegen seinen Willen und sich dann anfangen musste, in dieser Welt irgendwie zu beweisen und die auch überhaupt erstmal kennenzulernen. Hatte natürlich auch keine Stimme im Kopf, die dabei hilft. Ja, aber so, ich fand halt diese, ich mag halt aber auch einfach so Schleichspiele wie in Dishonored. Ich fand halt diese Idee, dass es eher stealthiger hätte sein sollen, mit mehr Schleichen. Man kann natürlich immer noch schleichen jetzt, aber dass es wirklich der Fokus des Spiels war, fand ich sogar cooler irgendwo, als dann zu sagen, du sollst da halt, wenn du möchtest, durchmarschieren können wie Bud Spencer im Ewok-Dorf, ne? So ein bisschen.
Das klingt ja auch ein bisschen mehr nach dem, was auch ein gutes Spiel war. Fällt mir der Name gerade nicht ein. Es gibt doch so ein Action-Rollenspiel, wo du auch einen Vampir spielst und je nachdem, wen du auch killst, kriegst du mit unter andere Boni und dann baust du ja auch dein Schloss auf. Das war erst im Early Access und jetzt ist letztes Jahr aus dem Early Access raus. Mir fällt aber gerade der Name nicht ein. Ihr da draußen wisst es bestimmt, aber das wäre vom Gameplay-Design her wahrscheinlich einfach auch, weil es eine größere Welt hat und so und nicht so einen starken Story-Fokus. Für so eine Art von Macht-Fantasie sicherlich spannend, aber in einem Bloodlines erwarte ich ja auch ein interessantes Netz aus Figuren, mit denen ich interagieren will.
Exakt.
Und wenn da meine einzige Option ist, oder sagen wir mal, meine Hauptoption ist von wegen, ja, ich kann die eigentlich im Grunde genommen alle an die Wand klatschen. Das muss man schon sehr, sehr gut schreiben oder sehr gute Dialogoptionen rüberbringen, dass das dann trotzdem noch greift oder halt irgendwie rüberbringen, warum dieser Vampir vielleicht dann doch nicht immer zu Gewalt greift, sondern was hat er für andere Interessen, was hat er für Motivationen? Ich glaube, das kann spannend sein. Also da könnte man was draus machen. Ob das dann kombinierbar ist mit einem Spiel, was auch durchaus recht viel Gameplay bietet, halte ich eher für unwahrscheinlich, weil das klingt eher nach so einer Art Spiel, wie es ein Telltale-Adventure wäre. Also weißt du, wo sehr viel ja. Story und Entscheidungen so mit drinne sind. Aber nicht unbedingt das, wo ich dann auch noch selber viel rumlaufe und keine Ahnung, auch mal gucke, ob hier in irgendeiner Mülltonne noch ein Item ist, was ich vielleicht gebrauchen kann oder solche Sachen. Ein 400 Jahre alter Vampir wird sich ja wahrscheinlich einfach alles kaufen können, weil er ja wahrscheinlich unendlich reich ist. Allein schon das. Also er wird sich ja wahrscheinlich die besten Waffen der Welt, die besten Sicherheitstruppen. Weil wenn ich 400 Jahre alt bin, habe ich ja wohl Systeme mir also irgendwie aufbereitet,
in dem Fall
um diese Sorgen wegzuhaben.
Wieso in nicht? Dem Fall nicht, weil du musst ja bei Null anfangen im Rollenspiel. Deswegen wachst du auch erstmal auf aus so einem Vampirschlaf. Ich glaube, du wurdest irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwie ausgenockt, in Belgien oder sowas. Und dann wachst du auf in Seattle, weißt nicht, wie du da hingekommen bist und musst erstmal rausfinden, was geht hier eigentlich. Also du startest schon quasi bei Null, du musst dann deine Fähigkeit noch erstmal wieder neu lernen und freischalten. Also natürlich folgt es so dieser klassischen Rollenspiellogik. Vielleicht war es auch einfach nur ein bisschen doof kommuniziert damals, weil sie halt sehr große Betonung auch in den ersten Entwicklertagebüchern, die sie rausgebracht haben, gelegt haben auf diesen Killermaschinen-Aspekt. Und man dachte, das ist aber jetzt, also es kann ja nicht der Fokus sein für ein Rollenspiel. Zu einem Rollenspiel gehört so viel mehr, als einfach nur draufschlagen zu können auf alles, was sich bewegt. Ich muss gestehen, ich bin ein einfacher Mensch. Ich habe jetzt angefangen, die Entwicklertagebücher wieder mehr zu lesen, die sie immer noch regelmäßig veröffentlichen. Es steckt auch jetzt ein bisschen mehr Gameplay wieder drin, was man sich anschauen kann. Könnt ihr aber auch einfach hier bei uns das Video anschauen, ne? Bei GameStar Talk, da steckt's auch drin. Also da haben wir es auch reingepackt, müsst ihr nicht Entwicklertagebücher lesen. Aber jetzt, wenn ich mich jetzt wieder mehr damit beschäftigt habe, in meinem Kopf kann es vielleicht doch wieder nicht ganz furchtbar werden, eventuell, wenn sie es richtig machen. Ganz viele Disclaimer mitgeschickt, aber so grundsätzlich, was sie ja sagen, du kannst deinen Hauptcharakter schon durchaus auch formen, ne? Auch in Dialogen, wenn du gefragt wirst, was ist deine Vergangenheit? Warst du irgendwie ein legendärer Krieger? Bist du eher neugieriger Reisender? Willst du neue Sachen entdecken? Bist du vor etwas geflüchtet? Wovor bist du geflüchtet? Wovor bist du weggerannt? Das soll dann auch entsprechende Auswirkungen auf die Story haben, auf die Charaktere, denen du begegnest, auf wie dein Abenteuer verläuft. Du bekommst Fragen gestellt wie, wo warst du denn eigentlich im Mittelalter? Ne, warst du in Prag? Warst du beim Karneval in Venedig? Warst du irgendwie in Konstantinopel die Welt kennenlernen? Also solche Sachen, da kannst du dann auch deine Persönlichkeit formen über dieses, hey, ich bin halt irgendwie ein uralter Vampir hinaus. Also das klingt schon immerhin interessant.
Das muss aber auch echt gut geschrieben sein, damit das funktionieren kann.
Genau.
Weil wenn ich dir die ganze Zeit, also wenn ich zu oft das Gefühl habe, mein Charakter ist eigentlich schon von etwas geformt, das ich gar nicht erlebt habe, und ich wähle dann vielleicht in einem Dialog nur die drei Möglichkeiten aus, was war ich denn früher, das fände ich sehr merkwürdig detachen,
ja,
also ablösen von meiner Figur. Weil wenn sich so nach und nach rausstellt, also gut, man könnte natürlich wieder den Kunstgriff machen und halt Gedächtnisverlust, das würde immer gehen, dass du in Situationen reinstolperst, wo dich Leute kennen und Sachen über dich wissen und du musst aber erstmal rausfinden, was war denn das? Ist Klischee, ist Standard, ist abgenutzt, kann aber trotzdem interessant sein, gerade mit so einer alten Figur, weil du ein Vehikel hättest, um sehr viele Twists einzubauen, mit, dass sich dann herausstellt, dass der und der eigentlich dein ehemaliger Geliebter war,
ja,
oder
genau,
so.
Und, genau, sowas.
Oder dein Anderling und solche Sachen. Aber dann darf natürlich die Figur nicht die Sachen wissen. Also das funktioniert ja dann nicht, weil du als Spieler dann immer blöd dastehst und die ganze Zeit im Grunde genommen in so ein Exposition-Loch fällst. Also entweder musst du die ganze Zeit das erklärt bekommen, was da los war, von dir selbst, was es schon mal gar nicht geht, oder andere müssen es dir irgendwie erzählen, wo du so,
es
kann spannend sein, aber ich glaube, das bräuchte wirklich sehr, sehr viel Geschick, um das umzusetzen.
Und das ist genau der Punkt, das haben sie noch nicht gezeigt. Das siehst du halt nicht bis jetzt. Stand jetzt, wer weiß, vielleicht kommt morgen eine Demo raus und straft uns alle Lügen. Aber ist ja immer so, wenn wir die Sorgenkinder machen. Irgendwas passiert noch, bis dieses Video erscheint. Und dann sind alle schlauer, als wir es jetzt sind. Aber ist ja egal. So, die Sorgen ändern sich ja deswegen nicht. Diesen Beweis sind sie noch schuldig. Auch solche Sachen, die auf dem Papier cool klingen, wie dass Charaktere oder NPCs in der Spielwelt anders auf dich reagieren, je nachdem, welche Art von Kleidung du trägst. Wenn ich irgendwie so ein abgerissenes Lederjacken-Outfit anhabe, fühlen die sich vielleicht eher bedroht, als wenn ich in so einem edlen Business-Zwirn irgendwo hinkomme. Kannst du halt überlegen, okay, welches Outfit trage ich jetzt für welche Situation? Will ich jemanden einschüchtern? Oder will ich irgendwie seriös rüberkommen, um überreden zu können oder irgendwas, ein Ziel gewaltlos zu erreichen? Coole Idee grundsätzlich. Oder will ich flirten? Ne? Will ich irgendjemanden bezirzen, um irgendwo hinzukommen? Dann ziehe ich halt da was Entsprechendes an. Also auf Papier cool, muss aber auch wieder gut geschrieben sein. Ne? Reicht halt dann nicht, wenn es einfach nur eine Dialogzeile ist, wo jemand sagt, oh, deine Lederjacke schüchtert mich sehr ein. Du bist bestimmt ein Rockergangster. Nice. Also so würden sie es nicht schreiben, aber wo man aber einfach nicht weiß, okay, funktioniert's. Genauso, wenn, was man bisher so sieht, das Kampfsystem sieht eigentlich ganz, ganz fluffig aus, auch was den Flow angeht, der Bewegungen, überhaupt Bewegung, dieses Traversal, wie man durch die Spielwelt geht, ist ein sehr wichtiges Thema für sie, weil man kann so springen, also höher springen, auch als normaler Mensch, und rutschen und klettern irgendwie an Rohren auf Dächer, dann von Dach zu Dach springen, nicht mit einem richtigen Parcoursystem, aber sie sagen halt, wie man die Welt durchquert, ist ihnen sehr wichtig und sieht zumindest auch in Videos ganz flüssig aus, ne, wie du halt auf dem Dach hochkletterst, dann vom Dach wieder runterspringst und sowas. Plus die Kämpfe sehen auch ganz cool aus. So in den Videoszenen, es gibt halt sehr blutige, muss ich sagen, so Nahkampfmanöver. Es gibt irgendwie, du kannst Gegenstände werfen mit Telekinese, kannst Gegner an dich ranziehen mit Telekinese, so mit Geisteskraft und dann Blut aus ihnen raussaugen. Du kannst Sprengarmbrustbolzen, mit denen du beschossen wirst, aus dir selber wieder rausziehen und zurückschmeißen. Du kannst Gegner irgendwie mit Magie Gedanken kontrollieren und irgendwo runterspringen lassen und. Also macht auch einen ganz coolen Eindruck, aber gespielt haben wir das halt noch nicht. Wird es dann wirklich so gut funktionieren oder ist es am Ende dann doch 0815 Gameplay, von dem sie nur besonders flüssige Videos gemacht haben? Das bleibt es einfach noch schuldig. Was wir immerhin wissen, was drin sein wird oder drin geblieben ist, war eines der tatsächlich auch im Vergleich zum Vorgänger neuen Features, was Hardsuit Labs damals schon angekündigt hatte, nämlich die sogenannten Resonanzen. Das ist das, die Stimmung eines NPCs seinen Bluttyp beeinflusst. Und wenn du den dann aussaugst, schaltest du dadurch auch unterschiedliche Boni frei. Es gibt da drei Bluttypen, so melancholisch, also so eher traurig, ängstlich. Es gibt erregt, also auch aggressiv. Erregt im Sinne von auch so flirty oder romantisch. Und es gibt cholerisch, also aggressiv und auf Konfrontation ausgelegt. Und diese Resonanz kannst du erkennen in so einem speziellen Sichtmodus. Natürlich gibt es so einen Detektivsichtmodus, muss es ja geben, gibt es in allen modernen Spielen. Und kannst dann sehen, okay, jemand hat so eine bestimmte Resonanz und die kannst du dann in einem Dialog verstärken. Also kannst du einen Kampf provozieren, kannst jemanden verängstigen und in die Flucht schlagen, kannst flirten und so verstärkst du nochmal diese Resonanz im Blut und dann kannst du das eben aussaugen. Wenn du genug von diesem Blut in dich aufgenommen hast, kannst du das nutzen, um neue Fähigkeiten der Vampir-Clans im Spiel freizuschalten. Und das dann auch entsprechend deinem Spielstil irgendwie anzupassen. Also interessant, ne? Immerhin dann durch die Interaktion mit dem Blutsaugen hat es dann auch eine spielerische Komponente, hat eine rollenspielerische Komponente dann dadurch, dass der Charakter besser wird. Also kann interessant sein. 4 spielbare Clans werden im Spiel drin sein, die haben sie auch schon vorgestellt. 2 weitere sollten nach ursprünglichen Plänen als DLC kommen. Keine Ahnung, ob die noch kommen oder ob das davon abhängt, wie erfolgreich das Spiel am Ende sein wird. Was sie gesagt haben, fand ich ganz interessant, dass es einer dieser Charakter wird eine komplett Charaktere oder dieser Clans wird eine komplett neue Art sein, das Hauptspiel zu erleben. Man schon so spekulieren kann, sind es vielleicht die Nosferatu, was ein Vampir-Clan wäre, der sehr entstellt ist und deshalb im Untergrund bleiben muss, damit er nicht sofort als Vampir erkannt wird, während alle anderen Vampir-Clans halt schon menschenähnlich aussehen und sich normal an der Öffentlichkeit bewegen können. Das wäre nochmal eine andere Art, dieses Spiel zu erleben. Der zweite Clan, sagen sie dann, erlebt eine komplett einzigartige Story. Und meine Hoffnung, glaube nicht, dass sie es machen, aber meine Hoffnung wäre natürlich die Malkavianer, die halt einfach völlig kirre sind im Kopf. Ne, wo unter anderem der Streit mit dem Stoppschild herkommt aus dem ersten Vampire Bloodlines oder ein Streitgespräch mit einem Nachrichtensprecher auf einem Fernseher oder sowas. Also wo sozusagen der Director's Cut des Wahnsinns in diesem Spiel passiert. Was sie da vorhaben, wie gesagt, werden wir erst noch sehen. Die Klassen, die jetzt drin sind, die jetzt drin sind, sind halt eher, okay, es gibt die Kämpfer, die Schleicher, die Überreder und die Magier. So Standardklassen, aber jetzt nichts, was halt auch diese erzählerische Komponente hatte, wie sie es auch im ersten Bloodlines gab, mit den Malkavianern und ihrem Wahnsinn oder mit den Nosferatu.
Das ist vielleicht nicht so clever, nicht eine davon drin zu haben. Also
ja,
einfach
das
auch
halt, genau,
um nochmal das Besondere das, halt ne,
exakt,
hervorzuheben.
Also, exakt, genau. Das, was sie haben, sind jetzt Standards. Die könnten zwar auch hin und wieder ne, interessante eigene Dialogoptionen haben. Weiß ich nicht, wenn du halt so als schnöseliger Venture irgendwo hinkommst und die Leute sagen so, ah, wir essen hier Ratten, kannst du halt sagen so, boah, bleibt mir weg mit euren Ratten. Ich sauge euch alle aus, weiß ich nicht, ne? Aber dass du halt da ein bisschen Flavor reinbringst, aber ich bin bei dir, es fehlt das Besondere.
Vor allem, das ist ja auch wieder so ein Titel, wo halt die alten Fans natürlich auch einen Großteil der Diskussion und der Stimmung bestimmen werden, weil wer sonst? Von neuen Leuten, da ist ja erstmal keiner, der das Thema bestimmt. Und ich habe vorhin schon gesagt, so sehr es mich halt nervt, wenn so einzelne Gruppen, so mehr oder weniger die Hoheit, auch die Deutungshoheit über so Projekte übernehmen können. Man muss es im Hinterkopf haben. Und bei dem Ding nicht auch im Hinterkopf zu haben, wie holen wir erstmal die alten Fans ab, weil die müssen sagen, ist geil. Weil wenn die von Anfang an sich da hinstellen oder so relativ schnell dann sagen, ja, ist ganz nett, aber wo ist denn hier das eine Besondere? Wo sind hier die, die sich nirgendwo blicken lassen dürfen? Wo sind hier die, die alles total verrückt sehen? Das sind doch die Sachen, die mir beim Vorgänger hängen geblieben sind, an die ich mich noch erinnern kann. Und wenn dann der Nachfolger halt das nicht wenigstens etwas davon abgreift, dann kannst du doch fast gar nicht gewinnen. Also, schwierig. Wirklich eine schwierige Kiste. Also, ich drück echt die Daumen, dass es doch vielleicht irgendwie am Ende durch ein Wunder cool ist. Aber es gibt so viele. Oh, so viele,
ja. Ich glaube, also was ich mir wünschen würde von dem Ding, ist eine Demo. Also nicht nur für mich, sondern für uns alle, dass wir halt einmal einen guten, repräsentativen Abschnitt aus diesem Spiel spielen dürfen. Vielleicht auch in der offenen Welt, wo es ja dann auch darum geht, so die Maskerade einzuhalten und unauffällig zu sein. Na, wenn du zu hoch springst irgendwie, dann sagen Leute so, Moment mal, ist das wirklich ein Mensch? Ne? Und dann musst du halt schnell dich wieder, oh, nee, ups, mein Fehler, ich bin ein ganz normaler Mensch, ich spring gar nicht so hoch, muss ich wieder unauffällig verhalten oder vielleicht auch mal in eine dunkle Gasse flüchten oder auf ein Dach klettern und dann da oben rumspringen, dass sich keiner sieht. So, das will ich einmal ausprobieren können. Dich einfach, mich durch diese Welt zu bewegen und zumindest halt schon mal ein bisschen die Atmosphäre einzusaugen, wie gut sie das eingefangen haben, ob doch wieder der Humor drin steckt, wie gut die Charaktere auch geschrieben sind. Sie stellen sie zwar vor dann in Entwicklertagebüchern, aber es gibt halt wenig Material von ihnen bis jetzt zu sehen. Eine Demo, das wär's. Um zumindest halt einfach zu sehen, taugt's was.
Das Krasse bei dem Titel ist ja auch so ein bisschen, dass das, was so die Interaktion mit der Welt und die Glaubhaftigkeit der Welt sehr in Richtung der Gothic-Tradition geht. Ne? Also keine so riesengroße Open World oder auch ein bisschen so Deus Ex-mäßig. Keine großen Welten. Also ich bräuchte jetzt auch keine große Open World,
ja,
aber ich bräuchte eine sehr reaktive Welt. Also,
So reaktiv waren die. Ich finde, Deus Ex ist ein gutes Beispiel. Also es ist nicht wie Gothic, es ist ja keine Weltsimulation im Spiel mit Tagesabläufen und ja, so weiter. Aber dass es dass sich die Abschnitte, in denen du unterwegs bist, ich glaube, 4 soll es geben in Seattle, von denen man bisher weiß, also unterschiedliche Bereiche, dass die sich halt jeweils offen genug anfühlen, um auch unterschiedliche Wege gehen zu können, wie sich's ja gehört in einem Rollenspiel. Ja, dass ich, und das war im ersten Teil ja so, dass ich sehen kann, okay, es gibt halt eine Quest, die könnte ich jetzt durch eine Schlägerei lösen, ich könnte sie in einem Dialog lösen, ich könnte klettern, ich könnte irgendwie natürlich kämpfen. Es gibt halt ganz viele Vorgehensweisen, wie ich mich durch diese Welt bewegen kann, denn dann ist es ja am Ende ein Rollenspiel. Ich kann selber meinen Charakter formen und wie er sich in dieser Welt verhält, wie er mit den Leuten umgeht, wie er mit den Charakteren interagiert und so weiter. Und diese Freiräume müssen sie halt einfach dir geben. Ja? Aber wir kennen sie noch nicht. Ja, viele Sorgen, aber erstes Halbjahr 2025, ne, Paradox? Ja. Ihr habt's gesagt. Ja. Also jetzt will ich was sehen.
Ich glaub's nicht, aber gut, wer weiß, vielleicht machen wir die Auswertung von diesen Sorgenkindern ja auch ein bisschen später im Sommer, damit wir da noch ein bisschen ein Fenster haben, sag ich mal. Es ist ja nicht so, als würde dann in der zweiten Jahreshälfte zu wenig kommen oder zu wenig angekündigt sein. Also wir müssen ja nicht unbedingt den Punkt diesmal nicht unbedingt Ende Juni setzen, je nachdem, was gekommen ist und was nicht gekommen ist. Ja. Schauen wir mal, ob was dann vielleicht eher
Ende Juni. Ich habe jetzt hier schon die Liste liegen fürs zweite Halbjahr, aber das ist jetzt noch zu früh. Seid gespannt.
So, dann machen wir jetzt endlich mal weiter mit dem nächsten Spiel, das, ich muss gestehen, ich hatte gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass das schon so bald kommt, wenn man genauer hinguckt, kommt es auch gar nicht so ganz, denn Inzoi, die Sims-Alternative, lässt zwar auf der Steam-Produktseite das nicht so offensichtlich erkennen, aber tatsächlich zum Release am 28. März ist das kein voller Release, sondern es geht erstmal in den Early Access. Normalerweise sieht man bei Steam dann schon immer vorher das ist unser Early Access Plan. Davon ist da noch gar nichts zu erkennen. Deshalb könnte man denken, dass das vielleicht ein voller Release ist. Ist er aber gar nicht.
Das ist tatsächlich wichtig bei einem Spiel, zumal es ja auch ursprünglich schon letztes Jahr hätte starten sollen, sie es dann aber nochmal verschoben haben und weiter dran zu arbeiten, was eine gute Idee war, glaube ich, auch angesichts der Punkte, zu denen wir jetzt gleich kommen. Und es ist auch da ganz wichtig, oder vielleicht sogar schon eine kleine Sorge, dieser Early Access wird kein fertiges Spiel sein. Deswegen ist es ja ein Early Access. Aber wenn Leute jetzt von Sims, also mit den Erfahrungen einer Reihe im Hintergrund, die jetzt 25 Jahre lang Gameplay-Weiterentwicklung hinter sich hat, auch in Sims 4, ja, was natürlich zum Release auch, ich habe es ja getestet damals, diverse Sachen hat missen lassen, aber inzwischen ja auch weiterentwickelt wurde und wo du halt Sachen einfach gewohnt bist, die funktionieren oder was es so gibt im Spiel. Also damit jetzt in diesen Early Access reinkommst, ist eine Gefahr da, enttäuscht zu werden, weil es halt vielleicht hier nicht funktioniert, was in Sims funktioniert. So, eigentlich aber, und das ist der größte Pluspunkt, den Inzoi hat, eigentlich ist jetzt der richtige Zeitpunkt, auch mindestens mal auf den Markt zu gehen und natürlich auch dann so transparent und offen wie möglich zu kommunizieren, dass es ein Early Access ist, weil so lieblos wie Electronic Arts aktuell mit die Sims umgeht, sind die stehend K.O. Also jetzt kannst du sie packen. Ja? Wenn nicht jetzt? Sie taumeln. Diese absolut lieblosen Sims Remasters zum 25. Jubiläum sind, also ich sag mal, kein Liebesdienst an der Community gewesen. So, wenn man es mal positiv formulieren möchte. Es wirkt nicht so, als hätte jemand bei EA noch so richtig gesagt, Mensch, die Sims, das ist so eine Serie, die uns auch so viele 100 Millionen $ gebracht hat oder Milliarden oder was weiß ich wie viel. Lass uns das doch mal richtig feiern und der Community was zurückgeben. Ach übrigens, hier sind 2 scheiß Remaster, die nicht mal gut remastered sind oder die nicht mal wirklich remastered sind, sondern Re-Releases sind und dazu noch 40 € kosten. Dankeschön. Ja, da fühle ich mich ja richtig gewertschätzt als Sims-Community. Plus dann natürlich noch die Nachricht, dass Project René, der nächste Schritt in der Sims-Serie, nicht so wirklich ein vollwertiger Nachfolger wird, sondern so eine neue Evolutionsstufe von Sims 4. Da muss man dann sehen, was genau es wird. Aber jetzt ist ein guter Zeitpunkt da, um zu sagen, hey, guck mal, wir sind besser als die. Würde ich jetzt mal sagen. War ja auch ursprünglich der Plan von Paradox by Life by You, das dann aber eingestellt werden musste. So. Entsprechend ist auch die Aufmerksamkeit da. Bei Inzoi. Letztes Jahr zur Gamescom, als es auch da gezeigt, präsentiert wurde, man es spielen konnte, gab es über 5,5 Millionen englischsprachige Suchanfragen weltweit zu dem Ding. 5,5 Millionen, das ist richtig fett. Ne? Also ich würde mir keine Sorgen machen, dass Inzoi irgendwie untergeht oder dass es dann keiner mitbekommt oder es keinen interessiert. die Sims-Community schaut mit Argus-Augen auf dieses Spiel und vielleicht noch Leute drüber hinaus, weil damals bei den ersten Ankündigungstrailern es ja auch sofort ins Auge geploppt ist mit dieser Unreal Engine 5 Grafik. Ne? Du kriegst eine lebendige Open World inklusive Autofahren in der Unreal Engine 5. Es hat sofort diese, also zumindest mir ging es so, es hatte gleich so GTA-Vibes, so ein bisschen. Es ist ja auch so eine sommerliche, bisschen ne, fröhliche Stadt, die man da sieht. Es ist natürlich das Sims-Gameplay, ja, es ist eine Lebenssimulation, aber es sieht halt sofort aus wie so ein Next-Generation-Spiel. Ne? Also das, was die Sims eigentlich seit 3-4 Jahren nicht hat. So ein Spiel der nächsten Generation. Und obendrauf kommt dann halt noch diese Betonung von auch Kreativität. Alles in diesem Spiel, die ganze Welt, soll editierbar sein wie ein riesiger Baukasten. Du kannst alles da anpassen, kannst Parameter einstellen, bis hin zur Stimmung der Laune der Bevölkerung. Sind die Leute da eher ein bisschen Depri drauf gerade? Sind sie alle super happy? Hat sich jetzt noch nicht so viel ausgewirkt, glaube ich, in den Versionen, die man spielen konnte. Aber
das wünscht sich jede Regierung.
Ja, oder? Ich wünsche mir das ehrlich gesagt, auch wenn ich rausgucke manchmal. Ich wünschte, ich könnte das auf Social-Media-Plattformen umstellen, aber Twitter ist, wie es ist. Ne? Aber die Idee grundsätzlich, so eine komplett editierbare und beeinflussbare Welt zu haben in so einem Sims-Spiel, ging ja auch früher schon ein bisschen in den Sims-Spielen natürlich, dass du da Sachen umbauen konntest. Das ist erstmal sehr gut, ne? Du hast einen super detaillierten Charaktereditor, den sie auch schon sehr früh gezeigt haben, was man da alles einstellen kann. Es gibt einen KI-Editor, mit dem du per Texteingabe neue Kleidungsmuster entwerfen kannst. Die sehen nicht immer geil aus, aber es geht, ne? Du kannst halt sagen, okay, ich will jetzt ein Kleid mit Bananenmuster, dann gibt der Editor ein Kleid mit Bananenmuster. Plus, du kannst Bilder einscannen und aus diesen Bildern 3D-Objekte generieren lassen, mit denen du dann Sachen im Spiel dekorierst oder die du als Einrichtungsgegenstände nutzt. Das sieht in den Videos, die wir bisher davon gesehen haben, ganz spannend aus. Wir selber konnten es noch nicht ausprobieren, also keine Ahnung, wie gut das am Ende funktioniert. Aber das Gute ist ja, wenn das dann wirklich funktioniert, kannst du neue Sachen einbauen in dieses Spiel, ohne DLCs kaufen zu müssen, Electronic Arts. Ne? Weil wenn ich mir einfach mein schrottiges Regal im Wohnzimmer abfotografieren und einscannen kann, weil ich es unbedingt auch in InSoy haben möchte, ne, muss ich halt nicht warten, bis da eine DLC kommt mit neuen Regalen. Oder bis es jemand anders aus der Community baut und in den Workshop stellt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also diese Editierbarkeit und diese Kreativität, die man da selber reinstecken kann, ist halt ein ganz wichtiger Teil von die Sims. Und da mehr Optionen anzubieten, war halt auch was, wo auch die Sims-Community gesagt hat, hey, cool, ne? Das finden wir doch erstmal spannend. Dann gibt's auch immer wieder so, ich sag mal, zumindest technisch interessante Ankündigungen, wie vor kurzem gemeinsam mit Nvidia die Smart Zoys, ne, wo so eine fortschrittliche KI dafür sorgen soll, dass ein NPC tatsächlich seine Umgebung wahrnimmt und zum Beispiel jemanden sieht, der hungrig ist, und dann kauft der NPC ein Sandwich und bringt es dann der hungrigen Person und die sagt, hey, danke schön für das Sandwich, und isst es. Und dann soll dieser Smart Zoy, dieser NPC auch tatsächlich, wenn er abends ins Bett geht, nochmal sein Verhalten von diesem Tag reflektieren und damit auch für die Folgetage überlegen, wie gehe ich da jetzt weiter vor. Also, hey, ich habe jemanden ein Sandwich gekauft, der hungrig war, daraufhin habe ich ein freundliches Wort bekommen, das mache ich jetzt jeden Tag. Oder sowas.
So kommst du aber auch nicht an die Regierungsmacht. Hallo? Was ist los? Genau das Gegenteil musst du machen. Hilfe für andere einstellen.
Ja. Sandwich wegnehmen.
Ja, ja, das genau. Muss die KI lernen.
Ja, stimmt. So wirst du erfolgreich am Ende. Aber spannend, ne? Ich glaube auch nicht, dass das am Ende für das Spiel selber die großen Auswirkungen haben wird oder dass es halt auch ein bisschen eine aufgebauschte Marketingaktion in dem Fall war, was diese KI angeht. Das ist ja für Nvidia ein sehr wichtiges Ding einfach in ihrer Marketingkommunikation. Ja. Aber es ist wieder eine coole Nachricht, wo du denkst, ja, kann was draus werden, halt vielleicht auch in 2-3 Jahren erst. Ne? Je nachdem, wenn man es halt weiterentwickelt. So, aber wir sind hier bei den Sorgenkindern. Warum eigentlich? Wenn wir wieder auf die Sorge zurückkommen. Die Kernsorge ist tatsächlich, dass Leute diesen Early Access jetzt schon spielen, weil sie all das gesehen haben und denken, das ist jetzt schon die nächste Generation von The Sims, dann in diesen Early Access gehen und dort etwas sehen, was sowohl uns auf der Gamescom als auch Influencer, die das Spiel schon spielen konnten, erstmal irritiert hat, nämlich, dass es noch nicht wirklich spaßig und durchdacht gewirkt hat. Also bei all dieser Breite, die drinsteckt an Dingen, die du tun kannst, und du kannst dich ja durch die komplette Welt bewegen, du kannst Auto fahren, du kannst mit Haufen Leuten da interagieren und alles Mögliche machen, gibt es wenig Tiefe. Also all diese Interaktionen, all das, was du tun kannst, ist einfach noch nicht wirklich so ausgefeilt oder fühlt sich auch noch nicht gut an. Ray, die es auf der Gamescom gespielt hat, hat erzählt, sie hat sich ein Auto gekauft und dann ein bisschen Auto gefahren und hat dabei einen Unfall gebaut. Sie hat jemanden angefahren, auch bisschen absichtlich für die Wissenschaft, einfach um zu gucken, was dann passiert. Und die Person, die sie angefahren hat, ist dann einfach verschwunden, wegteleportiert worden. Ne? Es kam nicht irgendwie Sanitäter oder es hat sich nicht lebendig angefühlt. Was dann passiert, ist einfach weggebeamt. Und Ray wurde mit ihrem Auto in den Stau gebeamt, zur Strafe einfach Schlange stehen. Konnte dann nichts mehr machen. Und sie hatte dann sogar jemanden dabei am Stand von Crafton, vom Publisher, der daneben stand und gesagt hat, okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Kann auch ein Bug gewesen sein, ja, natürlich.
Ne? Ist ja jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her. Ne?
Also. Eben, und es wurde ja auch seitdem dann weiter. Deswegen muss man ja froh sein, dass sie es verschoben haben, um an solchen Sachen weiterzuarbeiten. Aber dass du halt dann einfach das Gefühl hast, es war noch nicht fertig. Oder auch wenn wir dann gucken, was Influencer gesagt haben, dass es halt einfach oft an der Tiefe und an den nötigen Konsequenzen fehlt, um das, was da passiert, wirklich glaubwürdig und auch interessant zu machen. Alleine schon, was irgendwie Interaktionen mit Charakteren in dieser Welt angeht, die sind zwar nett animiert und schön anzuschauen, aber es ist halt immer dasselbe. Ne? Nach einer Zeit merkst du einfach, da fehlt mehr an Gesprächsoptionen, mehr an Aktivitäten, die du da durchführen kannst, damit das nicht so schnell eintönig wird. Generell gibt's wenig intuitive Interaktionsmöglichkeiten oder gab es zumindest wenig intuitive Interaktionsmöglichkeiten mit der Welt. Ray hat versucht, einen Alligator zu streicheln, was einfach nicht ging. Natürlich ist es auch vielleicht keine gute Idee in der echten Welt, aber Sims ist ein Spiel, was dir selten Nein sagt. Ne? Also wenn du was ausprobierst, dann geht's schon. Es kann vielleicht doof sein, den Herd anzuzünden, aber mach ruhig. Ne? Ist ja dein Problem. Es will halt immer interaktiv sein. Und hier ist halt so Sachen, klar, der Alligator ist ein extremes Beispiel, aber auch wenn zum Beispiel ein Ball am Boden liegt, ein Fußball oder sowas, kannst du halt nicht dagegen treten. Und es ist scheißegal, ob man in dem Spiel gegen einen Ball treten kann oder nicht. Davon wird ein Sims-Klon weder besser noch schlechter. Aber dass halt so eine intuitive Interaktionsmöglichkeit dann nicht da ist, ist einfach schade. Es irritiert erstmal, wenn man bei Sims weiß, okay, man kann halt mit allem irgendwie irgendwas machen. Genau, und das alleine wäre jetzt noch nicht so schlimm, aber es gibt dann halt so Sachen wie auch, dass Beziehungen, zumindest in den Versionen, die spielbar waren, noch zu freundschaftlich waren. Da ging es nicht auf so eine tiefere Ebene runter. Es gab auch nicht so richtig leidenschaftliche, wilde Optionen, die man da hätte wählen können. Das Familienleben, was ja zentral wichtig ist für eine Lebenssimulation, hatte noch wenig Tiefgang, so wichtige Meilensteine im Leben, so Geburtstage oder irgendwie auch der Tod von einem Charakter, wurden noch sehr so zurückhaltend dargestellt, also nicht wie in Sims, wo dann irgendwie der Sensenmann kommt und dann gibt's eine große Zeremonie, wenn jemand stirbt oder so. Es ist auch, wenn ein Kind irgendwie zu einem Teenager wird, gibt's keine Animation oder gab's keine Animation in Insoy, keinen richtigen Übergang, keine Party oder sowas, sondern es passiert halt einfach. Generell Kinder haben wenige Dinge, auch Objekte in der Welt, mit denen sie interagieren können, was sie dann auch wieder nicht so spannend macht. Und es gibt auch gerade im Familienleben sehr wichtig, oder man konnte es zumindest in den Versionen nicht machen, so Gruppeninteraktionen. Ne, dass irgendwie die halbe Familie am Tisch sitzt, während der Papa in der Küche kocht und man quatscht aber trotzdem derweil miteinander über das Wetter und die Welt. Geht nicht. Man kann auch nicht gemeinsam kochen, beispielsweise in Insoy, was es aber in Sims gibt. Ne? Also was man auch vielleicht erwartet, wenn man aus die Sims kommt. Es gibt wenig Tiefgang beim ganzen Thema Schule und Berufe. Ne? Es gibt generell wenig Abwechslung in den Schul- und Arbeitstagen. Da gibt's nicht irgendwie spezielle Pop-ups. Es gibt keine Herausforderungen irgendwie. Es gibt auch, zumindest in den Versionen, die da spielbar waren, ich hoffe, das haben sie jetzt inzwischen geändert, keine Konsequenzen, wenn du einfach nicht zur Arbeit oder zur Schule gehst. Ich habe es im echten Leben noch nicht ausprobiert, müsste ich mal machen, ob das wirklich so ist. Aber es passiert dann, du wirst nicht rausgeschmissen oder sowas. Und es gibt im Gegensatz zu die Sims auch wenige Möglichkeiten noch in Insoy, selbstständig Geld zu verdienen. Also wo man zum Beispiel in einem Sims Romane schreiben kann oder Bilder malen und die dann verkaufen, wenn man keinen normalen Job haben will. In Insoy gibt's nur sehr wenige Möglichkeiten, das da selber irgendwas herzustellen mit deinem Sim. Im Baumodus war es auch so, dass Pools noch nicht möglich waren. Es gab kein Terraforming. Außenwege, wenn man die anlegen wollte, waren mühsam zu verlegen, weil man den so in einzelnen Fliesenplatten irgendwie anlegen musste, so Bodenbedeckungen. Ja, lauter so Sachen, wo du halt denkst, ist nicht schlimm für einen Early Access tatsächlich. Würde ich auch sagen, kann man ja noch weiterentwickeln. Ist vielleicht jetzt schon an dem Punkt, wo es schon weiterentwickelt wurde. Ist aber natürlich was, wenn du von Sims kommst und ein fertiges Spiel erwartest, erstmal so, ups, okay, bin ich anders gewohnt, bin ich komfortabler gewohnt.
Ist ein bisschen komisch, dass sie das bis jetzt nicht so doll kommunizieren, ne? Dass das, dass es halt noch kein fertiges Spiel sein soll.
Ja, also sie sagen schon natürlich, dass es ein Early Access ist, aber du musst dir das schon ein bisschen Also du musst schon selber ein bisschen Erwartungsmanagement mit dir selbst betreiben. Ich glaube auch, weil die Trailer halt eine Erwartungshaltung aufgebaut haben von, okay, es ist einfach Sims mit besserer Grafik. So mal super simpel ausgedrückt. Aber diese Erwartungshaltung...
Sieht ja fast aus wie GTA Sims eigentlich, ne?
Genau.
Also,
und die Erwartungshaltung, als kann es fast gar nicht einlösen, jetzt zum Early Access Start. Und ja, dann stellt sich der Publisher aber auch nicht hin und sagt, hey Leute, es ist Early Access, jetzt bitte. Ne? Also haben sie zwar an verschiedenen Ecken und Kanten schon kommuniziert und schon gesagt, dass es eine Early Access ist, aber diese Erwartungshaltung wirst du nicht überall auch wieder einfangen können. Und das ist halt dann die Gefahr, dass Leute das spielen und sagen, ah, jetzt bin ich erstmal enttäuscht. Und dann müssen wir natürlich sagen, ne, weil wir auch bei den Sorgenkindern sind, werden sie es denn schaffen, erstens diese Enttäuschung einzufangen und einen Early Access zu machen, der auch eine klare Roadmap hat, wo man klar sehen kann, hier kommen die Verbesserungen, hier ist wieder was Neues im Spiel, hier haben sie gelernt, hier haben sie, ne, was verbessert und was eingebaut, was vielleicht auch eine Sims-Community erwartet hätte, sowas wie Gruppeninteraktionen, ne, zum Beispiel. Also werden wir dann sehen, dass es tatsächlich da spürbare Fortschritte macht. Oder wird es ein Early Access werden, der halt eher schleppend verläuft? Es gibt Hinweise darauf, dass das wahrscheinlich eher nicht der Fall sein wird. Zumindest so eifrig, wie sie letztes Jahr die Version geupdatet haben, die sie an Influencer rausgegeben haben. Da gab es phasenweise, wie wir zumindest hören, fast tägliche Updates, wo sie auch wirklich Dinge verbessert haben, Schattenprobleme behoben, am Interface halt ein paar Sachen abgefeilt, die da noch problematisch waren. Säuglinge waren mal eine Zeit lang komplett kaputt, ne? Die konntest du gar nicht bewegen oder mit denen konntest du auch gar nichts machen, außer dass Eltern irgendwie automatisch drauf reagiert haben, wenn die irgendwelche Bedürfnisse hatten, also irgendwie ich wollte fast gesagt, fressen wollten, oh Gott, als wenn die gefüttert werden wollten.
Doch, fressen, das ist
ja,
schon.
Die wollten, ja, so mein Kind Druck will, stellt mein man Baby denen will fressen.
Furchtbar.
Also du konntest sie aber zum Beispiel eine Zeit lang dieser Version nicht auf den Arm nehmen und trösten, wenn sie geschrien haben oder so. Da haben einfach Interaktionsmöglichkeiten gefehlt. Das hatten sie dann immerhin schon mal teilweise verbessert. Also du siehst schon, sie haben daran gearbeitet und ich glaube, sie werden auch im Early Access weiter dran arbeiten und eifrig daran arbeiten. Die Gretchenfrage ist einfach, übernehmen sie sich vielleicht doch? Wird's länger dauern, bis daraus ein richtig gutes Spiel wird, ne? Oder auch ein Spiel, was alle Funktionen anbietet, die jemand erwartet, der aus die Sims kommt? Und wird es jemals überhaupt dorthin kommen? Oder wird es einfach ein Spiel sein mit einer sehr schönen Grafik, aber wenig Tiefgang in all der Breite, die es anbietet? Das ist die Sorge.
Das ist ja, also wenn ich es jetzt hier richtig lese, es ist ja auch gar nicht lange in Entwicklung gewesen. Stand jetzt irgendwo Anfang 2023 erst in Entwicklung gegangen. Das Team ist jetzt auch kein Team, was in dieser Konstellation schon Erfahrung gesammelt hat. Also es ist quasi ein neues Entwicklerstudio aus Südkorea, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Muss man natürlich auch ein bisschen gucken, ne? Da sicherlich viele Lektionen noch zu lernen, dann, wenn das jetzt erstmal mit dem breiten Publikum in Berührung kommt. Aber dieses Ganze mit von wegen viele Lektionen lernen, neues Team, das ist auch ein bisschen Thema bei unserem letzten Sorgenkind. Und das ist wahrscheinlich das Spiel, über das wir noch am wenigsten wissen oder das wir noch am schwersten irgendwie ein bisschen einschätzen können, weil es auch noch am wenigsten davon zu sehen war. Die Rede ist von Mind's Eye. Mhm. Und ich habe schon in der Trailer-Rotation ständig mit diesem Namen kämpfen müssen, weil ich finde das echt schwer auszusprechen, dieses Mind's Eye.
Ja,
also Mind's dieses Eye. S-E, diesen SE-Übergang. Ich habe Probleme damit, den auszusprechen. Mind's Eye.
Ja,
können wir Mind's Eye.
Können wir uns einfach darauf einigen, dass wir es Mind's Eye nennen, wie die Stadt und das Hühnerei?
Ja, Mind's Eye. Mind's Eye.
Genau. Mind's, oder so. Also, ja. Mind's, genau. Mind's Deins Eye.
Und da geht schon ein bisschen los, schon ein bisschen weirder Name, zumindest nicht ganz so griffig wie jetzt ein GTA. Warum sage ich GTA?
Ja, du sagst völlig zu Recht GTA, weil man ein bisschen weiter ausholen muss bei dem Spieler. Wir sind ja hier in einem Format, wo man Sitzfleisch braucht, deswegen. Das Spiel stammt von Build a Rocket Boy, dem neuen Studio von Leslie Benzies. Und Leslie Benzies war eine der Frontfiguren von Grand Theft Auto. Hat schon als leitender Entwickler mitgewirkt bei den alten GTAs, die noch zweidimensional waren. Dann ab GTA 3 bis GTA 5 hat er diese Serie verantwortet und natürlich nicht alleine bei Rockstar arbeiten Tausende, Hunderte von Leuten, ne? Also ist nie so, dass dann eine Person alleine dafür verantwortlich ist, dass das Spiel gut wird. Aber er war maßgeblich mit an daran beteiligt, dass halt aus GTA das geworden ist, was es heute ist. Ne? Nämlich die erfolgreichste Entertainment-Marke des Universums, höchstwahrscheinlich. Und dieser Leslie Benzies hat sich dann aber mit Rockstar überworfen. Da gab es auch eine Gerichtsverhandlung. Die sind im Streit auseinandergegangen, haben sich zwar irgendwie geeinigt, aber da sagen sie natürlich nichts zu, warum da genau dann oder worin dann genau diese Einigung bestanden hat. Aber er hat dann jedenfalls ein neues Studio gegründet und dessen Fokus ist eigentlich gar nicht Mind's Eye, ich sag's jetzt extra immer so, so, sondern Everywhere. Everywhere ist nicht zu verwechseln mit Everything, was ich nämlich ungefähr 700 Mal in meine Notizen reingeschrieben habe, bis ich gemerkt habe, es heißt gar nicht so. Everything ist diese Universumssimulation, wo man irgendwie alles spielen kann, vom Stein über den Baum bis zur Galaxie. Everywhere soll sozusagen das Roblox für Erwachsene werden. Also so ein Spielebaukasten, Arcadia nennen sie ihren Editor, in dem man eigene Spiele erschaffen kann. Auch wenn ich sage Roblox für Erwachsene, sieht das trotzdem ziemlich klickibunti aus, was sie bisher davon gezeigt haben. Also ne, mit einer sehr bunten, hellen, freundlichen, comichaften Grafik, die dieser Editor dann auch hat. Dahinter steckt natürlich dieser Gedanke des Metaverse, ne, so wie in Ready Player One, dass man quasi ein Spiel hat, wie in Roblox ja auch, in dem es dann hunderte, tausende von der Community erstellte Unterspiele gibt. Von kleinen Abenteuern, kleinen Rennspielen, kleinen Sachen bis hin zu größeren Sachen, die man dann da baut und die man auch in diesem Universum dann direkt betreten kann. Vorerst auf flachen Bildschirmen, aber in Ready Player One dann halt auch in der Virtual Reality. Das ist aber noch mehr Zukunftsmusik. Da geht's jetzt drum. Wir wollen einfach am Erfolg von solchen Baukästen wie Roblox teilhaben. Und das ist legitim, weil Roblox verdient 3,6 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr 2024. Also, ne, da steckt halt Kohle drin.
Ich glaube vor allen Dingen, dass du die, das ist so ein klassisches Ding, damit kannst du oder konntest du in den letzten Jahren zumindest sehr gut zu Investoren gehen und sagen, dass das ist meine Idee, das will ich jetzt machen, ihr habt doch das da gesehen. Da kommen ja auch diese klassischen Wellen immer her, ne? Da kommt der, wir haben auf einmal alles mit Hero-Shootern voll, wir haben alles mit Extraction-Shootern, alles zur selben Zeit, ja, weil sie halt 3 oder 4 Jahre vorher alle bei den Investoren standen und gesagt haben, das ist der geile, heiße neue Scheiß.
Ja.
Gebt uns hunderte Millionen, ein paar davon stecken wir ins Spiel, der Rest geht in unsere Yachten und damit wird's was. 5 Jahre später crasht das dann alles und das war's dann wieder. Und dann geht's wieder mit dem nächsten Hype los. Aber ja, da kommt ja das her momentan.
Ja.
Warum kriegen wir so eine Idee? Und kurioserweise hier bei dem Ding, aktuell, zumindest jetzt, wenn es um Mind's Eye geht, ist gar nicht mehr die Rede von Everywhere.
Nee, genau. Mind's Eye war sozusagen, Demi hat's ja auch mal besucht im Studio bei Build a Rocket Boy, und Mind's Eye sollte sozusagen ihr Beleg dafür sein, was alles an unterschiedlichen Subspielen in diesem Everywhere-Universum drinstecken kann. Also da kann es auch mal richtig düster und erwachsen werden, ne? Auch wenn das Spiel an sich sehr bunt aussieht. Und jetzt ist dieses Mind's Eye aber, naja, seit letztem Jahr, wo sie es zum ersten Mal kommuniziert haben, da haben sie dann enthüllt, dass IO Interactive, die Hitman-Macher, ihr Publishing-Partner sein wird, wo wir auch erstmal gesagt haben, was, IO macht Publishing? Aha, das ist ja spannend, ne? Jetzt sagen sie plötzlich, dieses Spiel wird auch Standalone zu haben sein, auf Steam, für die PlayStation, wahrscheinlich für die Xbox nehme ich an. Es wird aber auch in Everywhere verfügbar sein. Also du kannst es irgendwie in Everywhere starten, aber du kannst es auch überall anders starten. Ob es da am Ende irgendeine Art von Account-Bindung geben wird an Everywhere, ob man ne, irgendeinen Everywhere-Account mit Steam verbinden muss, um Mind's Eye spielen zu können, keine Ahnung. Mit Account-Bindung in solchen Sachen hat ja Sony schon sehr gute Erfahrungen gemacht bei Steam, habe ich gehört. Also grundsätzlich, das werden wir erst noch sehen, ist jetzt aber auch nicht die primäre Sorge. Die primäre Sorge ist eher, wenn man jetzt da reinkommt, und hört, hey, Moment mal, das ist das neue Spiel von dem Typen, der GTA mit erfunden hat. Kriegst du vielleicht gar nicht das neue GTA, wie du es dir erhoffst in deinen Träumen, ja, wenn du das hörst?
Ich bin mir sehr sicher, dass es kein Open-World-Spiel ist.
Ja.
Auch wenn der Trailer oder die beiden Trailer, die bislang veröffentlicht wurden, diesen Eindruck ein bisschen gerne vermitteln wollen. Da fliegt man dann mal, an einer Stelle fliegt man so einen Hubschrauber durch die Welt, aber man fährt, also man sieht vor allem ein paar Szenen, wo ein Auto auf einer Straße rumfährt und das ist natürlich das Erste, wo man dann so denkt, naja, dann wird das ja wohl ein Open-World-Spiel sein. An anderen Stellen, wenn man mal im Trailer so ein bisschen in den Hintergrund guckt und das ist tatsächlich auf den Screenshots, ist es ein bisschen anders, da ist es sehr voll, aber an anderen Stellen im Trailer, wenn man mal ein bisschen guckt, ist diese Welt, abseits von da, wo man spielt, total leer.
Ja.
Ist gar nichts unterwegs, genau. Kein einziges Auto, keine Passanten, kein nichts, überhaupt nichts, reine Kulisse und tote Kulisse. Und in den Ankündigungen davon, in den Beschreibungen, fällt nirgendwo das Wort Open World.
Exakt.
Und wenn man ein Open World Spiel entwickelt, dann schreibt man rein, oh übrigens, ich bin der Typ von GTA und ich mache ein neues Open World Spiel.
Genau, noch bevor du den Namen sagst, bevor du sagst, dass es Mainz Eye heißt, sagst du, es ist mein neues Open World Spiel, dann ist der Titel auch egal.
Genau, also ich bin sehr sicher, dass das kein Open-World-Spiel ist. Vielleicht kriegen wir ein bisschen freiere Abschnitte, wo man dann mal von A nach B fahren muss und so. Aber die Beschreibung ist ja auch, es soll ein immersiver Sci-Fi-Thriller werden. Wir spielen einen Charakter. Der erste Trailer war sehr cineastisch, was seine Zwischensequenzen angeht. Das sah auch alles richtig, richtig geil aus. Auch wieder so ein schönes Ding, wie irreführend das dann auch im Grunde genommen für die Idee ist, dass das jetzt in irgendeiner Weise repräsentativ für das ist, was man mit dem Everywhere vielleicht machen könnte. Das ist ein bisschen, als würde man sich hinsetzen und sagen, naja, Roblox ist wie die Unreal Engine 5. Wenn du jetzt in Roblox dir seine Sachen zusammenkleben kannst, dann kannst du in Unreal Engine 5 kannst du dasselbe machen und dann sieht das genauso aus. Nee, das sind zwei völlig unterschiedliche Werkzeuge, die ganz anders funktionieren. Weil um solche Zwischensequenzen, solche Charaktere zu machen, da brauchst du halt nicht nur einen Setzkasten von Gameplay-Funktionen und ein paar Assets, sondern du brauchst auch Leute, die das animieren, die das vertonen, die das inszenieren. Also das ist so irreführender Quatsch. Wenn man das als Vorzeigebeispiel für was man mit Everywhere vielleicht machen könnte, ja, okay, Filmstudios können zum Beispiel mit der Unreal Engine 5 unfassbare Zwischensequenzen und solche Sachen machen. Mit hunderten Entwicklern kannst du mit der Unreal Engine 5 zum Beispiel auch unglaublich tolle Sachen machen. Aber nur weil du dieses Tool hast, heißt es nicht, dass Spieler X im Keller irgendwo dann dieselbe Art von Inhalt machen kann. Also totaler Blödsinn. Absolut mehr Schein als Sein. Und das überträgt sich nämlich dann wiederum in den Gameplay-Trailer. Es gab auch einen kleinen Gameplay-Trailer von Everywhere. Und da sah das Ganze schon wieder eine ganze Ecke hakeliger, unfertiger. Also es waren so die klassischen, bei mir sind die klassischen Alarmsirenen losgegangen, die bei mir immer losgehen, wenn ich mir Trailer für die Trailer-Rotation anschaue. Und ich schmeiße ja auch viel raus, was Trailer angeht. Und ganz klassische Sachen sind, wie verhält sich die Kamera, wie bewegt sich der Charakter oder das Fahrzeug über den Boden? Und das sah zum Beispiel jetzt in den Szenen, die da in den Gameplay sind, das sah ganz oft noch total falsch aus. Also als würde das Gewicht nicht stimmen, als gäbe es keine richtige Connection. Und für einen Trailer, ein Gameplay-Trailer, der zum Beispiel auch nur anderthalb Minuten oder so lang ist oder vielleicht sogar noch kürzer, wenn da schon Szenen drin sind, in denen zum Beispiel auch das Licht und Schatten nicht richtig gesetzt sind, eine Szene vorher, aber es funktioniert, dann ist halt auch schon so, wo ich so denke, dieser eine Trailer und da konntet ihr die richtige Szene nicht reinsetzen. Das ist für mich alles Alarmstufe Rot, wenn ich bedenke, dass das Spiel im Sommer rauskommen soll. Also es wird wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt schlecht werden, aber den Eindruck, den es ja im Trailer macht, von wegen, das ist das nächste GTA und das sieht so irre aus, in den Zwischensequenzen bestimmt, ob das Gameplay auf dem Level sein kann, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Wobei man fairerweise sagen muss, bis alles, was sie bislang gezeigt haben, ist auch bisschen wie bei South of Midnight, relativer Standard. Also man hat einen Charakter, hat ein bisschen Deckungsshooterei, fährt ein bisschen im Auto durch die Gegend. Das ist jetzt nicht unbedingt die Raketenwissenschaft des Game Designs. Das kann man mit relativ einfachen Mitteln hinkriegen. Und wenn dann genug Bling-Bling drumherum ist, dann kann man auch sogar halbwegs damit durchkommen. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das nicht funktionieren kann. Ich war nur ein bisschen erschrocken davon, als ich dann tatsächlich den Gameplay-Trailer mir mal genau angeschaut habe. Da sind ganz schön viele Red Flags hochgegangen dafür, welcher Name dahinter steht und wie viel Geld sie teilweise dann auch für das Projekt eingesammelt haben, dass das dass da jemand versucht, auf mehr dicke Hose zu machen, als er eigentlich da tatsächlich hat.
Mehr Rockstar, als man vielleicht noch ist. Ja, das ist, also es gab auch ungute Vorzeichen schon im letzten Jahr, weil sie haben eine Finanzierungsrunde gemacht bei Build a Rocket Buy und immerhin 110 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt für Everywhere und was sie halt so machen und direkt danach Leute entlassen. Also sie haben gesagt, hey, wir haben hier neues Geld gekriegt, aber jetzt schmeißen wir erstmal einen Teil des Studios raus, um hier agiler entwickeln zu können. Kein gutes Zeichen.
Und ich bin komplett bei dir.
Ja.
Das war die Yacht.
Ja, genau. Leute, ich muss agiler
irgendwie muss die finanziert werden.
Ja, genau. Ich schalte mich jetzt hier gerade zu aus Barbados. Ich habe nicht viel Zeit, aber mach mal bitte das Spiel fertig. Ich bin am Strand. Also, wir sehen uns in 2 Monaten. Dann von den Bermudas. Ist Barbados in den Bermudas? Nee, weiß ich nicht. Guckt's nach, aber jedenfalls so funktioniert Management. Ich hatte denselben Eindruck wie du, als ich die Trailer gesehen habe. Es sieht halt billig und generisch aus. Was sie an Filmsequenzen zeigen, nicht. Das ist eher ein bisschen billig und generisch wie so ein 80er-Jahre-Actionfilm, wo so, du bist der Ex-Elite-Soldat mit einem geheimnisvollen Implantat im Kopf und Gedächtnisverlust. Und deine Vergangenheit wird eine Verschwörung offenbaren. Das wäre jetzt meine Version des Trailer-Textes, aber ungefähr das sagen sie. Und dann siehst du auch dieses Gameplay. Ich finde auch Licht, Schatten passt da manchmal nicht so richtig zusammen. Du hast irgendwie eine Explosion, die so eine komische Druckwelle macht. Und denkst, okay, das sieht aus wie aus einem Spiel von 2010. Ja, ganz, ganz merkwürdig. Und dann guckst du die Beschreibungstexte auch an und es steht da so Sachen drin wie, hey, du kannst die Umgebung in Kämpfen nutzen, du kannst Deckung suchen und Gasflaschen explodieren lassen. Ich denke, okay, das ist halt die generischste Gameplay-Beschreibung, die ich in den letzten Jahren lesen durfte. Und das steht in der Gameplay-Beschreibung dieses Spiels in offiziellen Dokumenten. Gasflaschen explodieren lassen steht da wortwörtlich drinne. Und dann guckst du ins PlayStation-Blog, wo das auch mit drin ist, und da haben sie sogar 2x denselben Trailer eingebaut in einen Artikel. So hoch ist die Priorität bei Sony, nachdem es auf der State of Play ja mit den neuen Trailern vorgestellt wurde, also bei einer Sony-Veranstaltung. Also es gibt ja einfach generell kein gutes Gefühl. Und auch wenn sie es gerne, wenn es schon kein GTA ist, ist ja okay, aber wenn sie es gerne auch, was die Story angeht, es spielt ja in so einem Cyberpunk-ähnlichen Setting in der nahen Zukunft, wenn sie es schon so ein bisschen aussehen lassen wollen würden wie ein Angriff auf Cyberpunk, dann wirkt es momentan halt trotzdem noch wie ein sehr billiger
Angriff. Ich würde es jetzt auch nicht verteufeln, weil die Grundidee, ein geradliniges, storylastiges, charakterlastiges Sci-Fi-Spiel oder Sci-Fi-Thriller-Spiel zu haben, so generisches Setting zum Beispiel jetzt auch ist mit diesem, ja, und dann ist da halt eine böse Company im Hintergrund, die sicherlich diese Chips nutzt, um die Soldaten, die einfachen Soldaten einfach eigentlich für illegale Zwecke da zwischendurch mal in ihren Einsätzen zu missbrauchen.
Nein!
Das haben wir auch alles schon 1000-mal erzählt bekommen. Ich hätte trotzdem nichts dagegen, das in einem Spiel nachzuspielen, wenn es cool inszeniert ist, wenn die Action-Szenen und so, das ist überhaupt kein Ding. Also so ein bisschen auch, ja, wenn das so ein bisschen in jetzt nicht vom Koop-Ansatz, aber ein bisschen in die Richtung der Mischung aus Inszenierung und Actionsequenzen geht, wie bei dem Spiel vor It Takes Two, wo sie aus dem Gefängnis fliehen.
A Way Out.
Das ja auch, wo du auch gesehen hast, das hatte noch technisch seine Limitierungen, aber es konnte mit seiner Erzählung, mit seinen Geschichten und mit seinen Möglichkeiten, was man so in den Leveln gemacht hat, es konnte einen durchziehen. Und wenn das so eine Erfahrung wieder wäre, ohne Koop halt, wäre ich damit völlig, hätte ich überhaupt kein Problem damit. Meine Bauchschmerzen bei diesen ganzen Dingen ist halt nur so ein bisschen, ja, wie sie versuchen es, ich glaube, als mehr zu verkaufen, als es ist. Und das ist ein bisschen, wo ich mir etwas Sorgen mache, wer da eigentlich der Vater des Gedankens dahinter im Grunde genommen ist. Das ist ja ein bisschen, ist ja manchmal auch ein bisschen was, woraus ist dieses Spiel eigentlich, aus welcher Idee ist das heraus geboren? Und das ist zum Beispiel auch der große Unterschied, den ich tatsächlich bei dem Projekt, zumindest so weit, wie ich es bis jetzt gesehen habe, auch unterschiedmäßig sehen würde zu einem South of Midnight. Auch wenn die tatsächlich wahrscheinlich am Ende relativ ähnlich sind. Anderes Setting, aber wahrscheinlich in ihrer Art relativ ähnlich. Nämlich, du gehst durch geradlinige Level durch, okay, bei dem einen hast du halt zwischendurch noch ein Auto, mit dem anderen fährst du unterwegs mal auf den Fisch, vielleicht nur eine Zwischensequenz, ne? Oder fliegst dann halt, sie kann ja hier, unsere Figur aus Haus auf Mitte, kann ja auch stellenweise dann später so bestimmte Abschnitte lang fliegen, oder so auf so magischen Energiewellen so reiten, ne? Diese zwei Spiele werden sich vielleicht am Ende relativ nah sein im Grunde genommen, wenn man das Setting mal wegschneidet, ne, sondern wirklich nur das Skelett da drunter sich anschaut. Aber ich glaube, bei einem South of Midnight ist das alles geboren aus dem, wir wollen dieses Setting und diese Emotion und diese Figuren, davon da sind wir hergekommen, und um diese Vision herum haben wir was gebaut. Und bei dem Mind's Eye wirkt es eher so wie, naja, wir haben halt so ein bisschen diese Technologie von dem Everywhere und jetzt müssen wir das in irgendwas reinstopfen. Also es ist was, was von außen kommt und dann kommt am Ende so ein Kern zusammen, der halt dieser generische Sci-Fi-Thriller-Shooter ist, in so einer Welt, die so ein bisschen aussieht wie eine GTA-Welt. Und dieses, also wo kommt die initiale Idee von dem Ding her? Also wo steckt im Grunde, wo kommt das Herz von diesem Produkt her? Und das ist der entscheidende Unterschied, vielleicht. Vielleicht, womöglich. Also ich, wie gesagt, ich würde es nicht verschreien, aber das ist das, warum ich bei dem einen denke, oh Mann, hoffentlich kriegen sie noch die technischen Sachen geregelt, weil ich glaube, es kann eine wirklich wundervolle Erfahrung sein. Und bei dem anderen denke ich so, wollen die mich verarschen?
Tja, ich glaube, die brauchen Geld.
Ja, wahrscheinlich.
Ich glaube, ne, daran, ja, wie alle, ich brauche auch Geld, also wenn ihr welches habt, dann schickt's gerne. Aber dieser Publishing-Deal mit I.O., dass es jetzt auch bei Sony präsentiert wird, ich glaube, die merken selber, dass dieses Everywhere vielleicht mehr Arbeit ist, als sie es geplant hatten oder auch mehr Kohle kostet, als sie es geplant hatten. Und jetzt müssen sie Mind's Eye, was ursprünglich ja nur ein Anhängsel war oder ein Proof of Concept für Everywhere, für das, was möglich sein soll mit diesem Baukasten oder zumindest mit dieser Welt, um da in einzelne Spiele zu springen. Jetzt muss das plötzlich etwas sein, was ihnen richtig was bringt. Ne? Und deswegen können sie es dann auch nicht mehr so offen kommunizieren, als hey, es wird halt eher ein, ich meine, sie sagen ja nicht, dass es ein Open-World-Spiel ist oder sowas, aber ne, ein bisschen die Erwartungen zu managen und zu sagen, naja, es ist jetzt halt erstmal ein erster Schritt für das, was möglich sein soll, sondern es ist das neue Spiel, wird auch eingeblendet im Trailer von GTA Game Director Leslie Benzies. Oder ich glaube, GTA steht da nicht, sonst würden die Anwälte von Rockstar anrufen, aber Game Director Leslie Benzies. So, und ja, Geld. Ne? Am Ende merken sie vielleicht, die Kohle geht ihnen aus oder irgendwie ist halt die Perspektive gerade nicht so gut oder irgendwie die Yacht ist kaputt oder was auch immer. Und jetzt ist dieses Mind's Eye plötzlich ein Ding, was etwas reißen muss. Und vielleicht war es nie als solches geplant. Ne? Ich meine, die Filmsequenzen, die man sieht, auch im Storyteller-Trailer sehen echt gut aus. Also wenn diesen Produktionswert, den diese Filmsequenzen haben, so durch ein Spiel durchziehen, was von mir aus dann auch nur 6 Stunden lang ist, ne? Also eine kompakte Erfahrung, aber eine kompakte und sehr intensive und filmhafte Erfahrung, da bin ich ganz bei dir. Das kann schon sehr cool sein, aber da will ich dann auch einfach nur mehr von sehen. Und ich glaube nicht nur ich, weil so viel Aufmerksamkeit ist noch nicht da gewesen. Ich meine, das Google-Suchvolumen bei Everywhere brauchst du gar nicht zu messen. Dann, also bei einem Begriff wie Everywhere, hätten sie das Spiel auch Hallo nennen können. Das ist halt, geht nicht. Kannst du kaum sehen, wie viele Halo? Leute das tatsächlich suchen. Ja, genau. Aber das an Mind's Eye war natürlich auch zum Januar, bevor es jetzt bei Sony präsentiert wurde, noch nicht erfassbar. Das waren irgendwie weltweit 13.000 Suchanfragen im Monat. Das quasi existiert nicht. Zum Vergleich, GTA hat 40 bis 60 Millionen. Cyberpunk 4 bis 6 Millionen, Cyberpunk 2077. Also jetzt könnte das mehr geworden sein. Der Trailer von der State of Play wurde auch schon knapp 3 Millionen Mal abgerufen, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen. Also ja, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ist jetzt da. Aber jetzt will ich auch mehr sehen, was es denn wirklich ist. Weil wenn ihr Geld damit verdienen wollt, mein Geld, das ich damit verdiene, euch zu sagen, was ich mir für Sorgen mache über eure Spiele, dann will ich von diesen Spielen, über die ich mir Sorgen mache, auch mehr sehen, um dann mein Geld dafür wieder ausgeben zu können. Und so schließt sich der Kreis.
Ja. Wurde auch gerade wieder gesagt, ne, das ist halt es wirkt wie ein Projekt, was in erster Linie dafür gemacht ist, um Geld zu verdienen. Und wie gesagt, alle Spieleentwickler sollen Geld verdienen mit ihren Projekten. Das ist überhaupt kein Ding, ne? Aber ich musste halt wieder an die Rede denken vom Larian Chef hier bei den Game Awards, ne? Am Ende, was war zuerst da? Der Gedanke dran, wir wollen mit dem Ding Geld verdienen, oder der Gedanke dran, wir wollen ein geiles Spiel machen, das dann auch Geld macht? Aber das kann manchmal der entscheidende Unterschied sein. Heißt nicht automatisch, dass aus dem einen dann immer was Geiles wird und aus dem anderen automatisch Scheiße. Also das ist überhaupt nicht der Fall. Aber irgendwie, ich finde, manchmal spürt man so ein bisschen, wo die Grundmotivation für was herkam. Und ja, ist mir nicht ganz unwichtig.
Nee. Und gerade halt, was Everywhere angeht, es ist halt, das hast du ja vorhin schon gesagt, das ist halt Investoren-Bait. Ne? Das ist halt genau die Art Spiel, vielleicht jetzt schon wieder nicht mehr, weil man zu viele Projekte gesehen hat, die dann auch im Sande verlaufen sind. Aber es war genau die Art Spiel, wo man vor ein paar Jahren, ne, mit diesen Schlagwörtern Metaverse, Editor, Roblox, da konntest du halt Kohle mit einsammeln.
Ja.
Aber ist es ist das, wofür das Herz von Leslie Benzies schlägt, nur Kohle einzusammeln. Kann sein. Vielleicht wird deswegen der Rechtsstreit mit Rockstar, weil er mehr Geld wollte. Aber
also der Rechtsstreit mit Rockstar war, weil er mehr Geld wollte.
Ich weiß, ja, deswegen. Ja um, also, aber der kann ja nicht nur Geld wollen.
Ne? Ja, ja.
Genau.
Und das vor allem, er müsste eigentlich so viel Geld arbeitet. Haben, dass man irgendwann an den Punkt ankommt. Es kann ja, also so viel kannst du gar nicht ausgeben.
Genau.
Da muss man doch irgendwie mal was anderes machen wollen.
Genau. Also eigentlich,
in dem Team sind sich ja auch viele, die sicherlich ein tolles Spiel machen wollen.
Ja. Was ich lieber gesehen hätte, ist, wenn Leslie Benzies mir sagt, hey, ich mache hier einen geilen, kompakten, filmhaften Sci-Fi-Action-Thriller mit einem richtig hohen Produktionswert. Demi hat's ja auch gesehen, als er da war im Studio und hat gemeint, es erinnert ein bisschen an Quantum Break, ne, auch was irgendwie die Begrenztheit der Levels angeht. Er hat auch nur eine Szene gesehen, nämlich wie ein Charakter, dein Hauptcharakter, durch ein Labor gelaufen ist, das aber super detailliert war. Ne, also wo jedes Glasfläschchen irgendwie modelliert war und sowas. Also,
aber auch wenn, gut kontrollierbar, so eine Umgebung.
Ja, sicherlich, weil also, alles, es gibt ja auch standardisierte Instrumente und Objekte in so einem Labor.
Klingt
ja.
halt ein bisschen wie dieses, was auch sehr hübsch aussieht hier von dem türkischen Studio, dieses Black irgendwas, das mir momentan den Namen immer nicht einfallen, das halt auch richtig, richtig geil aussieht. Wo dieses Portal, Metal Gear Solid Portal Mix, wo du durch eine Tür gehst und dann bist du auf einmal in einem anderen Level.
Okay.
Black State, glaube ich, heißt es. Black State. Mhm. Kann man vielleicht an dieser Stelle mal noch Szenen draus zeigen. Aber genau, also Umgebungen, wo du die Assets sehr gut kontrollieren kannst und sehr dafür sorgen kannst, dass es gut aussieht. Das ist in der Open World mit viel Weitsicht, wo du dann viel darstellen musst und sich viel bewegen musst. Das ist schon echt schwieriger als ein geschlossener Raum mit Assets, die du dir auch relativ günstig zusammenkaufen kannst inzwischen.
Ja, also ich bin gespannt. Ne? Es soll kommen im Sommer 2025. Sie haben auch ursprünglich mal in Interviews gesagt, und wir wollen alle daran teilhaben lassen. Wir wollen euch allen zeigen, was es ist. Was für mich nach, also entweder kommt es kostenlos raus, dann ist natürlich das ganze Geldargument hinüber. Oder es wird zumindest eine Demo geben. Und auch da ist der Gedanke, eine Demo anzubieten, vielleicht nicht völlig verkehrt. Auch da wieder, damit man besser versteht, und besseren Griff hat sozusagen, was das jetzt wirklich für ein Spiel ist und warum es hoffentlich cool ist. Bisher ist es eher generisches Cyberpunk-ähnliches Actionspiel von jemandem, der halt früher GTA gemacht hat.
Ja.
So.
Ja, das sind 5 Sorgenkinder-Spiele gewesen, die in den nächsten Monaten rauskommen sollen. Wir haben ja immer diese Regel, dass wir eigentlich dann halt nicht nochmal Spiele mit reinnehmen, über die wir schon gesprochen haben. Deshalb tauchen vielleicht jetzt andere Titel mit großen Namen, wie zum Beispiel jetzt in Assassin's Creed Shadows, an dieser Stelle nicht auf, weil das hatten wir im Grunde genommen schon, das Thema. Ja. Und dazu werden wir dann auch sicherlich noch jede Menge andere Videos haben. Aber wir gucken dann entweder Ende Juni oder vielleicht Ende Juli, je nachdem, wann vielleicht ein paar von den Sachen tatsächlich kommen, wann wir die Auswertung machen und dann gucken wir auch in die zweite Jahreshälfte. Aber jetzt könnt ihr natürlich erstmal ein bisschen schreiben, was haltet ihr von unseren Einschätzungen, haben wir wieder mal nur Blödsinn erzählt, wie wir es so machen.
Nur Quatsch
erzählt.
Ja.
Oder könnt ihr dem folgen? Habt ihr Hoffnungen für diese Spiele? Habt ihr Sorgen für diese Spiele? Und dann war's das erstmal von uns. Micha, vielen Dank für den ganzen Rechercheaufwand, den du hier wieder betrieben hast.
Danke dir. Macht immer Spaß. Und ich mache mir so gerne Sorgen. Wenn ich mir mit jemandem gerne Sorgen mache, dann mit dir, Fritz.
Dann sollten wir mal eine Folge zum Gothic Remake machen. Ich habe jetzt die Demo gespielt und bin schockiert.
Aber das hatten wir schon. Thema. Das war hier schon drin.
Nein, nicht in diesem Ausmaß.
Okay. Nee, aber wir hatten schon das Gothic Remake, deswegen darf es hier nicht sein.
Ach so, ach,
aber
stimmt,
wir werden
stimmt,
es an anderer Stelle, ne, die goldene Regel hast du ja gerade selber gesagt.
Stimmt.
Aber an anderer Stelle wird es zu behandeln sein dann. Macht's gut.
Gut, also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
It's time to turn your daydream into your dream job. Wix gives you the power to turn your passion into a moneymaker with a website that fits your unique vision and drives you towards your goals. Let your ideas flow with AI tools that guide you, but give you full control and flexibility. Manage your business from one dashboard and keep it growing with built-in marketing features. Get everything you need to turn your part-time passion into a full-time business. Go to Wix.com.